Dann fangen wir nochmal an. Haas Center Hess, 111 Jahre. Jetzt haben wir 3 Generationen da sitzen. Ich quatsch euch jetzt heute mal voll oder ihr quatscht mich bitte voll. Und wir nehmen jetzt einen Podcast auf, mal was ganz anderes für den Friseur. Auf die Idee der Renate gewachsen, auf meiner Mama. Und dann haben wir noch die Sabina da, meine Schwester. Und die Omi, meine Oma. Sag mir Hallo, Oma.
Hallo.
Und jetzt quatschen wir so ein bisschen, was eigentlich die letzten 111 Jahre passiert ist, was Friseur eigentlich bedeutet, was es für uns bedeutet und was zum Teufel uns geritten hat, euch geritten hat, so eine lange Tradition fortzuführen. Omi, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Friseur zu lernen?
Es war immer schon als Kinderwunsch, ein Friseur zu sein. Ich habe zwar keine Puppen gehabt, aber ich habe das immer schon gesagt.
Ja?
Ich wäre Friseur.
Und dann hast du es einfach gemacht? Oder wie?
Nein, das ist dann mit dem Glück gewesen, dass ich euren Opa oder Vater kennengelernt habe. Und der war damals gerade 1954 ist er zur Meisterprüfung gefahren und so haben wir uns kennengelernt. Und das war mein größtes Glück. Ich wollte immer schon Friseurin werden.
Aber vorher hattest du nichts gelernt?
Nein, vorher war ich nicht in einem Fremdberuf. Mhm. Da war ich Verkäuferin gelernt, wurde zwar nicht als Verkäuferin ausgebildet, von der Bildung her, von der Schule, weil man immer befreit war. Mhm. Und das ist man nicht in die Berufsschule gegangen, aber als Verkäufer.
Aber arbeiten hat man dürfen.
Man hat mit Leuten umgehen können. Mhm.
Und dann?
Das war einfach im Land draußen nur möglich zur damaligen Zeit.
Ja, ja. Und du hast es dann von der Omi übernommen?
Ich habe es dann von der Omi übernommen. Ich bin dann in der Schule gewesen und wir sind dann mit 16, 76 aus der Schule gekommen, mittlere Reife und wie gesagt, damals waren sehr viele Arbeitslose gegeben, die Lehrstellen waren nicht so günstig, also es ist ja gerade so, der Computer ist so ganz aktuell geworden und irgendwie habe ich ja schon immer ab dem 12. Lebensjahr nach der Schule im Geschäft gearbeitet und irgendwie war dann die Schule aus und dann, okay, dann wärst du halt Friseur, also irgendwie bist du da ist man reingewachsen, da hat man gar nicht drüber nachgedacht. Und ich bin ja die älteste von 5 Mädchen und die anderen 4 ist eigentlich auch so gegangen. Also die sind dann auch mit Neid gewachsen. Ja. Weil zu dem Zeitpunkt war unsere Mutter schon alleinerziehend und durch das ist es einfach.
Aber wolltest du damals Friseur lernen oder war es mehr so?
Ich habe die Frage, ist gar nicht gestellt worden.
Nicht gestellt.
Also ich denke, damals ist einfach gewesen, wenn deine Eltern das gehabt haben, war das automatisch so. Mhm. Und sonst hast du dir einfach irgendwas gesucht, wo eigentlich auch deine Eltern schon waren. Also die haben da immer schon geschaut, dass die Kinder irgendwo unterkommen. Also das mit Berufswünsche, glaube ich, war eher zweitrangig in der Zeit.
Wenn du es jetzt anders machen könntest, würdest du es anders machen?
Nein, überhaupt nicht. Also das, wo ich damals eigentlich so reingestolpert bin, muss ich sagen, ist auch mein Traumberuf geworden. Also ich wüsste keinen Beruf, wo man... Ich mache es jetzt ja schon 40 Jahre, wo man sagt, es gibt jeden Tag was Neues zu entdecken und es macht jeden Tag aufs Neue Spaß.
Ja.
Und die Menschen gehen raus und sind glücklich und du hast sofort deine Erfolgserlebnisse.
Ja.
Also, wird sofort wieder machen.
Was ich halt sehr attraktiv an dem Beruf finde, ist, dass man seine Arbeit sofort, also die Arbeit, die man reinsteckt, dass man sofort ein Ergebnis sieht. Also wenn ich jetzt halt so von meinem Partner höre, der arbeitet an Projekten, die dann 2 Wochen brauchen und er geht aus der Arbeit nach Hause, und weiß dann sofort am Abend noch, okay, gut, er überlegt dann die ganze Zeit kopfmäßig weiter, was er an diesem Projekt noch weiter arbeiten könnte, weil das einfach so langwierig ist. Mhm. Und bei uns ist das so, wir wissen, okay, gut, wir haben jetzt einen Kunden für, sag ich mal, eine Stunde hier sitzen und an dem dürfen wir so gut wie es geht, fast immer alles machen, was wir wollen. Mhm. Und der ist happy und man hat die Arbeit einfach beendet. Es ist dann, er geht sofort mit einem Ergebnis raus und man kann halt dann auch aus dem Laden rausgehen und weiß, okay, gut, man hat einfach, ja, Results, also ja, man hat Ergebnisse geschaffen.
Ja,
das ist halt eigentlich das Schöne an dem Ganzen.
Ja. Hat die Kreativität auch was damit zu tun, dass man kreativ arbeiten kann, selber was denken kann? Oder erfüllt ihr mehr die Wünsche der Kunden oder kommen die Kunden eher und sagen, mach mal?
Es gibt beides.
Ich glaube,
die gute Mischung macht aus. Also es sind viele Kunden, die ganz genau wissen, wie sie aussehen möchten. Und denen kann man dann einfach nur Ideen präsentieren, wie man selber sich das vorstellen würde, wie der Kunde gut aussieht. Und manche Kunden sagen nein, weil sie einfach ein ideales Bild von sich haben. Mhm. Und manche denken dann drüber nach und nehmen dann deinen Ratschlag oder deine Kreativität einfach an. Und manche gibt es auch, die ganz verrückt sagen und die sagen, mach einfach radikale Veränderungen. Also ich hatte erst vor einer Woche eine Kundin und die hatte eine sehr große Veränderung gewünscht, von langen Haaren auf ganz kurz.
Mhm. Also ich habe das Bild gesehen, das ist echt cool alles. Geworden. Ja. Das ist echt cool geworden. Ja. Wie war das früher, Omi? Waren die Leute da auch so unbedarft oder war das klarer auch modisch vorgegeben?
Damals zur Zeit nicht, aber da war noch das Ländliche, auch in der Stadt, und sind aber sehr viele vom Land in die Stadt gekommen und wollten dann eben so ein bisschen Vorbilder, wie die so verloren ausschauen. Wir haben auch Bilder schon für sich gehabt, oder Lolo Butschi, da war noch aktuell, oder Kim Novak, das war ganz, das wissen heute die Leute nicht mehr, aber die haben ein Vorbild gegeben. Mhm. Oder die Chris Kelly. Mhm. Also es waren alles Frisuren, was mit Technik verbunden waren. Mhm. Und wenn du da besser warst, dann hast du einfach deinen Ruf dann gehabt. Und so sind die Leute gekommen.
Ihr habt doch also sehr viel mit Hochsteckfrisuren und mit den Haarteile gemacht.
Ja, genau. Die Hochsteckfrisuren, das auch mit der Chris Kelly Frisuren, alles, das war wirklich Geschicklichkeit und ich habe das eigentlich eingeführt in Rosaheim. Mhm. Ich habe zwar selber nicht diese Haarpracht gehabt, aber ich war geschickt genug, so auszuschauen, dass sie so haben wollten wie ich. Sehr viel, sehr häufig. Mhm. Ich bin ein bisschen ein Allround-Gesicht habe ich gehabt und habe aber ganz viele Ideen mit den Frisuren gemacht. Mhm. Und so sind wir eigentlich berühmt worden.
Ja, ich weiß noch, die Sabine hat. Da war ich in der 8. Klasse, da musstest du in der 5., 6. gewesen sein. Und ich war in der 9. Ja. Da hast du meinen ganzen Freundinnen die Haare gemacht, bevor wir auf einen Abend gegangen sind.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Also Hochstecken ist irgendwie vererbt worden oder sowas. Du hast nur mich übersprungen. Mich kannst mit Haaren jagen. Ich kann es gar nicht.
Ja, und ich denke, früher war nur ganz was Wichtiges. Da kamen dann so die Techniken auf zum Haarschneiden. Und auch mit den Pferden. Also, weil da gibt es ja halt oft nur, wo so ältere Kunden sagen, lass uns die Farben jetzt lang um, so ein Pferd zu dunkel. Weißt du noch, weil früher haben wir gesagt, die Farbe, wenn die länger drauf bleibt, das verändert dann die Farbe. Da war die Pferden ja eine Technik in dem Sinn, dass man das ja eine Wissenschaft, fast eine Geheimwissenschaft.
So war das. Ja. Und so ist auch mein Mann, damals der Herr Hess, nach Paris gefahren, bei L'Oréal und so, das war eigentlich der Grundstock. Und das wurde alles dann berechnet. Also nicht der Zufall, dass das wird, sondern das war dann schon ein Können. Wobei das ja dann später mit der Haarteile kompetitiv hat es sich nur, zum Hochstecken natürlich, hat es nur bestimmte Farben gegeben. Und damit haben wir wieder das Färben anfangen. Das ist erst recht, dass das zusammenpasst.
Ja,
und
ja.
Das war einfach meine Art, das habe ich geliebt bis ins Letzte. Oh. Ist heute noch da.
Es ist
ja Anpassen von Farben. Aber heute gibt es wieder andere Techniken und andere Mode. Und so hat es damals sehr lange gereicht, meine Ideen.
Ja, ja.
Ich glaube, früher war es halt auch einfach so, früher gab es ja noch nicht so dieses Ausbilden in dem Sinne, dass man da eine Technik gehabt hat. Also ich meine, 1960 ist erst wieder Sassou an die Macht, sage ich jetzt mal, gekommen. Der hat die Haarschneidetechnik ja wirklich revolutioniert. Also heißt, er hat Haarschneiden nicht nur so, wie es jetzt die Oma und die Mama gelernt haben, gemacht, sondern, also Mama und Oma haben immer gesagt, sie haben nie Haarschneiden gelernt, sondern nur Haare schneiden. Also man muss sich das vorstellen. Es ist wirklich so, wie es gesagt ist. Also die Mama und die Oma, die haben immer gesagt, sie haben ein Bild präsentiert bekommen und sie wussten sofort, wie sie schneiden müssen. Die hatten aber keine Bauanleitung oder keine Schnittanleitung, wie sie das jetzt schneiden, sondern sie wussten einfach, okay, gut, wenn ich die Haare dort und dort hinziehe, dann kommt das und der Effekt raus. Mhm. Und bei mir zum Beispiel, in meiner Ausbildung, ist es ganz anders gewesen. Also man muss sich das wirklich vorstellen, dass das noch gar nicht so lange existiert, dass man als Friseur Schneiden tatsächlich lernt, also dass das eine Technik ist. Mhm. Weil die Mama sagt zum Beispiel auch immer, ja, sie schneidet halt einfach draus los und sie weiß halt, dass das dann rauskommt.
Aus Erfahrung, aus Übung.
Aus Übung und Erfahrung, aber ich kann es nicht erklären. Genau. Ich könnte die Schritte nicht, ich kann jetzt keinen Plan zeigen, wie man schneidet.
Mhm. Also ich schaue die Kundin an, ich sehe, die hat die Kopfform, die hat die Haare.
Aber es ist nicht nur abschneiden.
Also nein, ich weiß schon, was ich mache. Also ich habe ja verschiedene Techniken. Ich kann das alles.
Ich kann
was,
alles.
Was die heute im Buch lehrbar systematisch lernen.
Und das ist das.
Aber ich kann es nicht, nicht erklären.
Also nicht systematisch. Also die Mama kann ein Haus bauen, aber sie weiß nicht, wie man das Haus baut. Also die fängt dann vielleicht auch erstmal mit dem Dach an und dann macht sie das Grundgerüst. Mhm. Aber es macht Sinn. Also das Haus steht am Ende und das Haus sieht genauso gut aus wie von mir jetzt seit dem Architekten, sage ich jetzt mal. Weil ich einfach Haare schneiden thematisch gelernt habe. Also man fängt erst mit der Grundlinie an und dann, also genau, systematisch. Also man fängt erst mit der Grundlinie an. Was aber natürlich dann auch etwas, schätze ich mal, am Anfang der Ausbildung ein bisschen Kreativität einschränken muss.
Aha. Ja, okay, ja, verstehe ich.
Weil ich aus diesem Rahmen mich nicht traue, hinauszubewegen. Mhm.
Also, wo wir jetzt gerade schon bei Ausbildung sind, du warst ja schon Ehefrau und vielleicht sogar auch, warst du nicht schon Mutter, als du die Ausbildung gemacht hast zur Friseurin, Omi?
Nein.
Nicht?
Ich habe vier keine Kinder gehabt, ich habe geheiratet 1956. Und hab dann eine Altlehrerin-Ausbildung, aber bei eurem Vater, eurem Opa. Und der hat dann den Meister gehabt und das ist einfach nur mitgelaufen. Mhm. Und ich war eigentlich sehr begabt und habe damals schon die Verrückten, ja, und ich muss ja noch der Susan, damals war ja auch nur so was sehr stark war, was die heutige Jugend nicht mehr ist. Wir haben rasieren müssen bis ins letzte. Wir sind alle Tage zum Rasieren gekommen. Mhm. Und das haben wir lernen müssen. Man ist so umgehen. Wie oft haben wir da wirklich eingeschnitten, reingeschnitten in die Haut. Das war einfach grausam. Aber ich kann es ausgezeichnet. Man muss ja alle Richtungen das Messer stellen und so, bis das richtig gewusst hat, oder wie die Wuchsrichtung war, bis man das rausgehabt hat. Dann ist passiert.
Weißt du, wann du immer noch rasiert hast? Immer am Faschingsdienstag, wenn die vom Kaffee schick besoffen gekommen sind und die Nacht durchgemacht haben, dann sind die zu dir ins Geschäft gekommen zum Rasieren.
Sitz auf! Das war wirklich
da waren es dann alle mutig genug, gell, dann die Männer zum Rasieren kommen.
Das war doch, also,
mussten die sich erstmal Mut antrinken, um sich an dein Messer zu trauen?
Das ist so bekannt gewesen, dass wir das machen und so. Das ist natürlich schon toll gewesen. Mhm. Das sind einfach so Einschnitte, was hat dann ganz stark. Heute gibt es nicht mehr.
Ja. Es kommt wieder.
Es kommt wieder, es ist auch erfreulich. Mhm. Weil es ist einmal auch eine Zeit gekommen, wo die Hippezeit gekommen ist, wo sich die Männer überhaupt nicht mehr rasiert haben. Die haben es dann vergessen, auch sich zu waschen.
Oh.
und es sind grausame Erlebnisse gewesen, weil die sind dann in die VW-Busse 3 Wochen vorgefahren, kein Wasser gesehen und so haben wir dann die wieder zuschneiden müssen.
Hübsch machen müssen.
Und das war schon schlimm.
Ja.
Das war halt
ja.
Unabhängig von dem Ganzen. Das war dann die Resonanz, das heißt dann, die vergessen haben, sich zu waschen, die Männer.
Ich weiß auch noch, dass bei uns zu Hause im Gang mal ein Bild hing vom Opa, glaube ich, noch, von seiner Meisterprüfung, wo er irgendwie einen Kopf abgemessen hat für einen Zopf oder eine.
Nein, eine Perücke musste er machen.
Eine Perücke.
Weil das war früher noch im Meisterprüfen drin, dass man eine Perücke machen muss.
Mhm.
Und da musst du ja einen Plan zeichnen, du musst praktisch das entwerfen,
hinkommen.
Was du magst, dann musst du, also im Prinzip das gleiche, der Meisterstück halt ist halt anders, aber du musst den Plan zeichnen, du musst das Material kalkulieren, Kalkulation, du kennst auch das Bild mit der Kalkulation, was das genau ausgerechnet ist, was das kostet. Ja, so war das früher, war praktisch Rückenmacher im Friseurberuf mit dabei.
Ja,
also ich muss das sagen, ich habe es nicht mehr machen müssen, ich glaube, ich hätte es nicht gekonnt. So eine feine Handarbeit war das, dann Stecken einnehmen, die ganze Tampel machen. Es war eine verrückte Arbeit. Ich zum Beispiel habe ein Toupé machen müssen, aber das war eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Das Knüpfen und das war hat nicht so viel Stecken gehabt, nur die Ansätze, aber sind heute wieder anders. Mhm. Aber damals habe ich zur Meisterprüfung Toupé machen müssen.
Da siehst du, wie sich das geändert hat. Ich habe meine Meisterprüfung 1982 gemacht Und übrigens 22 Jahre alt, muss ich jetzt mal kurz einwerfen, unser Großvater, also mein Vater war auch 22 Jahre, ich war 22 Jahre und die Sabina ist auch mit 22 Jahren.
Darf ich was einwerfen? Auch die zweite Tochter hat auch mit 22, Astrid hat auch die Meister mit 22.
Ja, kurios, ja, also wir hatten die anscheinend die 22 auch noch
gezahlt. Ist schon krass.
Ja, zufälligerweise, wir haben das jetzt im Rückblick erst festgestellt, weil ich eben in alten Zeitungen das gelesen habe und dann so, war die Sabina eben auch 22, dann habe ich mir ausgerechnet, ich war ja auch 22. Und also bei mir war die Meister, das Meisterteil war ein kleines Haarteil, das glaube ich, das hat so 5 cm Durchmesser gehabt.
So faustgroß.
Ja, und das musste man dann immer nähen und knüpfen und das musste dann in die Gala-Frisur mit einfrisiert werden. Und Sabina, hast du noch was gehabt mit?
Nein, also wir haben das nicht mehr knüpfen müssen, wir hatten das nur als Fach sozusagen, Theoriefach, dass es sowas gegeben hat. Unsere Fachlehrerin hat uns dann auch ihre geknüpften Tressen gezeigt, aber wir mussten es nicht machen, also nur halb machen. Also wir haben unsere Praxisprüfung war aufgeteilt, indem dass, wenn man in seinem Meisterstück eine Frisur hatte, die über 2/3 hochgesteckt war, musste man in der Hochsteckprüfung, die eine weitere Prüfung war, musste man dann Haarteile einarbeiten. Die Haarteile musste man aber nicht selber machen, sondern man konnte ein Toupet benutzen. Also unsere Mädels haben dann Extensions benutzt, haben die eingefärbt, eingedreht oder Dauerwelle in die Sachen reingemacht und dann eingearbeitet. Also sie mussten ihr eigenes eingearbeitetes Teil nicht selber machen.
Ja. Entspricht ja wahrscheinlich auch dem Zeitgeist, wenn man heute einfach, man knüpft ja nicht mehr selber, oder? Ich meine, das Perücken ist ja geblieben im Haarcenter, es ist ja nicht...
Das Perücken ist geblieben, ist jetzt wirklich ein eigenes Standbein bei uns. Wir haben uns das, was eben die Mutti aufgebaut hat, haben wir jetzt, ich möchte fast sagen, wirklich gut perfektioniert, indem dass wir ja nicht nur die Perücken haben, sondern eben auch sehr viel auf Haarersatz gegangen sind. Also das heißt, für Menschen, die dauerhaft einfach keine Haare haben, dass man die mit tolle Sachen versorgen kann. Und es ist kurios, in diesem Corona-Jahr habe ich jetzt wieder Knüpfen angefangen.
Echt?
Ja, weil die Reparaturen so lange dauern. Wir haben so lange Lieferzeiten von fast 5 Monaten und da kann man doch das ein oder andere mal schnell nur selber so machen und es ist im Moment einfach das Problem Material beschaffen. Und da kommt es dann wieder zugute, dass man ein bisschen eine Ahnung hat.
Ja. Aber ja. Willst du das weitermachen, Minchen? Mit dem Haarersatz, also generell auch Perücken?
Also ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema. Also das ist auch ein Aspekt, warum mir die Arbeit mit der Mama im Laden so Spaß macht. Weil ich einfach ein Mensch bin, ich mag diese Einfältigkeit nicht. Ich brauche einfach immer was Neues. Und mir reicht
diese reine... Du magst die Abwechslung.
Genau, die Abwechslung. Also mir reicht diese reine Friseurarbeit nicht. Und deswegen, dadurch, dass wir eben diese Kunden haben, die diesen Haarersatz benötigen und wir ihnen das geben können, ist das auf jeden Fall was ich weitermachen möchte. Vor allem, weil wir eigentlich fast im Landkreis Rosenheim, also das, was ich weiß, ein Alleinstellungsmerkmal mit diesen Systemen haben. Weil wir auch einfach... wie die Mama das gesagt hat, so perfektioniert haben, dass das keiner mehr so kann. Also es gibt nur diese klassischen Perückenverkäufer, die dann vielleicht noch, wenn es ist, dann ein bisschen die Perücke einschneiden können, aber mehr nicht. Also dieses individuelle, wirklich auf den Kunden Maß geschneiderte, das ist wirklich das, was wir sehr, sehr stark können und auch machen.
Also jetzt hat man also Rasieren, gab es dann nicht mehr in den 70ern, kam dann wieder. Weißt du mich, Umi? Also wir hatten Rasieren, gab es, ist dann weg gewesen in den 70er Jahren und kommt jetzt wieder, aber mehr mit den Barbershops. Jetzt wird das wieder zu einem Lifestyle-Event. Ihr rasiert, Winnie, du kannst nicht was passieren, ne? Ihr rasiert ja nicht mehr.
Nein, also ich rasiere nur den Nacken.
Ja, okay.
Mehr rasieren.
Ja.
Also ich denke, das ist, wir haben uns einfach auf was spezialisiert und ich finde, die Barbershop ist einfach ein eigenes Klientel und die Männer wollen es auch gern von den Männern haben.
Ja.
Und von dem her ist das, finde ich, jetzt nicht unser Thema. Ja.
Also soweit
wir sind alles Frauen.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Was macht
wir
jetzt?
Machen aber weiterhin auch Männer, also so ist es nicht. Wir sind nicht ein reiner Frauenfüßler.
Ja, der Haarersatz, trägt sich ja auch trägt sich ja auch stark über die Männer. Das ist ja irgendwie was. Südostbayern war mal vor.
Ja. Im Jahr also der Haaresatz ist wirklich für die Männer der stärkste und die Frauen kommen jetzt immer mehr dazu, also jetzt für diesen dauerhaften Haaresatz, weil das einfach unkompliziert ist für die Damen. Mhm.
Also hauptsächlich die Männer, die eine Platte haben, also heißt hormonbedingt oder auch krankheitsbedingt kann es auch sein, dass die eigentlich hauptsächlich, das sind unsere Männer. Ja. Und es ist lustig, weil es viele nicht glauben, dass es so viele Männer sind, weil es einfach so gut ist und so gut gemacht ist, dass man nicht erkennt, dass es gemacht ist.
Also ich hoffe wirklich, dass wir irgendwie Videos bald erstellen können oder dann, wenn wir es veröffentlichen, schon erstellt haben, weil es sieht so krass, also dieser Unterschied von vorher nachher, man sieht keinen Ansatz, kein Ding, also du kannst ja alles mit dem Ding machen. Das ist ja schon, das hat ja nichts mit diesen typischen Donald-Trump-Toupees zu tun.
Ja, das ist aber Harry wie gewachsen. Ich habe so nett, ich habe einen jüngeren Kunden gehabt, der auch schon lange Jahre zu uns kommt und dann haben wir eben mit dem neuen System zum Arbeiten angefangen und dann sage ich zu ihm, du sag einmal, wie ist es, wenn du eine neue Freundin hast, sagst du dir dann, dass du da jetzt Haare hast? Mhm. Er sagt, nee, sagt er, du erzählst ja auch nicht gleich, dass du da hinten eine Krone im Zahn hast. Also, sagt er, die merkt es ja keiner.
Und es sieht keiner. Ja. 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 Aber das kommt daraus auch, weil sie dann so sicher hinausgehen. Sie sind so abgesichert von der Natürlichkeit, dass kann nicht mehr Fachmann sehen. Ist mehr Fachmann.
Es verschafft schon sehr viel Selbstbewusstsein. Ja. Das, also so viele auch tatsächlich sagen, dass Haare nicht so viel ausmachen. Es ist doch einfach in unserer Gesellschaft heutzutage sehr wichtig. Also es ist eigentlich das Wichtigste. Es kommt noch vor der Kleidung. Wenn die Haare nicht stimmen, dann... Also man sieht es ja jetzt mit Corona. Wir waren die Ersten, die aufmachen durften und aufmachen mussten, weil viele gesagt haben, dass Friseure auch psychisch eine sehr große Rolle spielen.
Das wird ja immer schon systemrelevant. Aber wenn du sagst, die Haare ist jetzt in unserer Kultur, die stimmt gar nicht. Wenn du schaust, das ist ja mit Mythen, die haben ja Haare. Definitiv. Also Samson und Delilah, die Könige früher hatten alle Haare lange und der Bart war bis auf die Schultern. Und was ich gar nicht gewusst habe, wenn man das Wort du bist so geschert, sagt man in Bayern, gell? Du bist doch vielleicht der Gescherte. Ja, das kommt aus dem Geschorenen. Deine Würde wurde dir genommen. Das war das Kennzeichen dafür, dass dir deine Würde, nämlich die Königswürde, du bist einfach geschoren worden. Da gibt es ein ganz bekanntes Relief. Ich bin jetzt kulturhistorisch nicht so gut, aber ich denke mit Pipin und noch irgendwas. Ja. Das müsste man mal nachlesen.
Sklaven wurden ja auch immer die Haare abgeschnitten. Also,
auch bei Game of Thrones haben sie ja der... Wie heißt sie denn, die Königin? Die Haare geschoren, als sie da durch die Gassen gejagt wurde.
Ganz genau. Also man will ja keinen die Federn lassen. Ja. Du bist ja dein Haupt. Ja.
Und es ist einfach auch was jünger macht. Mhm. Also vor allem bei den Männern, wenn man zu dem einfach wieder zurückkommt. Männer machen einfach locker mal 10 Jahre jünger, wenn sie einfach wieder Haare auf dem Kopf haben.
Und sexier.
Ja.
Laut ihrer eigenen Aussage. Also es ist nichts, was Frauen...
Es gibt schon auch sehr sexy Männer mit Glatze.
Ja, gibt es wirklich. Aber ich habe mich mal selber überprüft. Ich stand mit einem Kunden bei uns im Salon und mussten mit dem Lift fahren. Da haben wir Umbaumaßnahmen gehabt, 5. Stock raus und er war ohne Haare. Naja, denke ich mal, netter Mann. Und dann danach fuhr ich mit ihm mit Haaren runter. Ja, cooler Typ. Also nur um das loszulösen von dem, was man macht, sondern was mit dem Bild als Frau da passiert. Also für mich war das interessante Wahrnehmung, dass da wirklich was abläuft. Mhm. So ganz unterschwellig.
Kann ich mir schon vorstellen. Was würdest du sagen?
Ich muss auch dazu sagen, ich habe gesagt, ein Haar ist so wichtig, ist ein Schutz und ein Schmuck. Mhm. Das war ganz kurz zu sagen.
Ja, das stimmt.
Schmuck und Schutz.
Ja. Jetzt ist ja Haas and Hess schon ein, also manchen ist Haas and Hess ein Begriff. In Rosenheim. Warum? Was macht das? Was ist so besonders an dem Friseur? Abgesehen davon, dass es halt einfach schon sehr lange gibt. Was hat es denn bei dir besonders gemacht?
Dass bei mir war einfach das Glück, dass ich aus wenig Haar, viele haben Friseur gesagt, also ich habe so dünne Haar, das geht nicht. Und ich habe das fertiggebracht, dass aus wenig Haar viel geworden sind und natürlich. Und das wurde weitergearbeitet.
Und also klingt ja auch.
Absolut.
Klingt ja auch sehr professionell, wenn der Opa in Paris war und sich da hat schulen lassen. Und du warst ja auch in Wien und hast da eine Maniküre
Ja, ja, ich habe das in Wien gemacht. Mhm. Also das war, ja, auch meine Kinder, das war untergeordnet, das Ganze. Aber was ganz ist heute wieder anders. Und eben was früher und heute war, also es ist alles verbessert worden. Mhm. Absolut. Und jede Frau möchte einfach gut ausschauen.
Ja.
Und das ist das Standard dann, was der Mensch von sich gibt, wenn an Haaren anschaut.
Ja. Ja.
Das ist vorhin schon gesagt worden, ist, dass die Haare eigentlich das Wichtigste ist vom ersten Bild.
Mhm. Ich glaube schon, dass es tatsächlich, also es ist so von mir, was die Kunden sagen, ja, den Hess gab es schon immer. Und das ist, glaube ich, einfach was eine Seltenheit, dass ein Friseur schon über 5 Generationen existiert. Also ich bin ja die 5. Generation, die Mama ist die 4., die Oma ist die 3., davor war noch die Mutter und dann davor war der Reichert.
Ja.
Und der hat ja mit Bader angefangen, ich glaube, und das war ja auch in Rosenheim, lustigerweise auch in der Münchner Straße.
Mhm.
Und er hat einfach diesen Stein ins Rollen gebracht. Und viele Kunden sagen, den Hess gibt es einfach schon immer. Und das ist, glaube ich, was vielen dann im Kopf bleibt. Oh, Hess, ja, stimmt, denn da war schon meine Oma. Oder Kunden, die dann schon seit 60 Jahren da sind.
Mhm.
Das ist so, oh, ich war schon bei ihrer Oma. Sagen Sie einen schönen
Blumen. Aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, dass, so wie wir in die Generationen gehen, auch die Kunden, also ich habe ja auch schon mittlerweile die Enkel von meinen Kunden.
Ja.
Also es trägt sich so weiter. Also wie hat mein Kunde gesagt, einmal Hess, immer Hess. Also ich denke, das ist sowas, wo so ein Garant ist, willst du was Besonderes, möchtest du was Gutes, willst du was leisten, dann
Wohlfühlatmosphäre,
dann gehst du zum Hess. Brauchst du eine ehrliche Beratung, gehst zum Hess.
Ich wollte gerade sagen, also dieser Leistungsanspruch, der zeigt sich ja schon, wenn da extra in ein anderes Land gegangen wird. Du warst ja auf, was weiß ich, Brautmoden schauen, du hast eine Kosmetikausbildung gemacht, du hast eine Farbberatungsausbildung gemacht, du hattest ja, weiß gar nicht was noch. Klar, am Ende braucht man es vielleicht nicht für den perfekten Haarschnitt, aber dass man sich auskennt.
Genau.
Um was es überhaupt im Schönheit und Wohlbefinden überhaupt geht.
Das sagst du richtig. Es war für mich immer so die Motivation, immer wenn ich gedacht habe, das ist jetzt meine letzte Ausbildung. Nach dem Kosmetikdiplom habe ich gesagt, jetzt ist gut, jetzt weiß ich alles. Und dann entdeckst, mein Gott, Farbe gibt es ja auch noch. Mein Gott, mit welcher Farbe schaut man denn besser aus? Und schon hat man wieder das Nächste, wo man so add-on and add-on. Aber das ist die Begeisterung, was dann kommt damit. Und dann, klar, dann magst du mal 4 Moden schauen, frisierst auf der Bühne. Dann musst du dann ganz schnell, in 5 Minuten musst du dann irgendwas machen. Weil heute ist das anders. Heute kriegen die alle einen Look. Und dann gehen die so vorher, 3 Stunden vorher, wenn die herkriegen, dann gehen die mit einem Look raus. Kenne ich von der Sabina, wenn die auf der Fashion Week ist, oder?
Ja, immer. Aber du warst schon auf der Fashion Week. Aber das klingt jetzt einfacher wahrscheinlich, als es am Ende dann ist, die Models zu stylen.
Ja, also es ist nicht einfach, weil du hast ja...
Ich war ganz kurz zwischendrin. Du warst auf der Fashion Week, bevor deine Ausbildung überhaupt fertig war. Haben die dich schon angefragt?
Ja.
So sehr ist Hess wohl in Berlin und Paris. Oder wo warst du? Paris Fashion Week? Hess wohl in Paris.
Ja, aber da muss ich auch tatsächlich auch zugute halten. Da habe ich auch meinem Ausbilder sehr zu danken. Also der Max, das muss man ihm einfach auch lassen.
Mhm.
Der war auch schon auf den Pariser Fashion Weeks. Und irgendwas muss ich halt in der Ausbildung richtig gemacht haben,
dass er
mich damit belohnt hat. Weil wir waren 6 Auszubildende und er hat halt mich von denen gewählt und wollte mir das so als Geschenk schenken und hat mich dort mitgenommen.
Und du hattest den Anspruch, dir einen Ausbilder zu suchen. Klar, das war jetzt nicht der Hintergedanke, dass er da hingeht, aber dein Ausbilder war ja auch jetzt kein Wald- und Wiesenfriseur, sondern das ist das Flagship, der große Laden.
Genau, aber in Paris war es doch so, dass man einen Look hatte. Also ich war auch in Paris fürs Make-up zuständig. Ich war in einem Make-up-Team. Und da ist es schon so, man hat einen Look, der dann der Creative Director erstellt hat und den musste man dann schminken. Sei es, ob das Model dunkle Haut hatte, ganz weiße Haut oder große Augen oder kleine Augen. Und du musstest jeden Look so wirklich schminken, also diesen Look so schminken, dass es an jedem gut aussieht. Und es war schon stressig, aber es war ein angenehmer Stress. Also das ist so einer, der Spaß macht.
Ja, ich weiß ja, bei uns, bei den Modenschauen, du bist hinter die Bühne gegangen, die haben sich ja ständig umgezogen, die anderen haben die Klamotten runtergerissen, wir haben ihnen die Haarteile runtergerissen.
Ja, schon oft.
Und im Hinauflauf nur
gemacht. Ja. Und du hast einmal bei der Schmeisterschaft auch mitgemacht.
Ja, stimmt.
Da haben wir von der Sissi, ist ja bei jedem Begriff, auf Weihnachten, haben wir zum Beispiel, hat die Renate ein Modell gehabt, da hat die das Klischee von der von der Romy Schneider angehabt.
Das hast du gestern erst gesagt.
Ja, also das war ein Wahnsinn. Ja. Und da haben wir so einen Namen in München gemacht. Mhm. Also wenn jemand am Friseur sagt, ja, da kenne ich noch die Frau Hess aus Rosenheim, weil sehr viel auf der Bühne war mit meinen Kindern.
Mhm. Aber nicht nur auf der Bühne, was es mir noch einfällt, wir haben ja damals auch sogar immer bis du nach Attel in dieses Behindertenheim runtergefahren und da durften immer die Kinder wurden von uns kostenlos die Haare geschnitten. Das hast du immer gemacht.
Ja, jahrelang. Ja. Diese, hat Nikolaus, die Nikolaus-Gruppe, denen habe ich auch geboten, kostenlos die Haare zu schneiden, wenn es notwendig ist. Und das habe ich auch jahrelang gemacht. Mhm. Also das war nicht angenehm für meine, weil es eigentlich gesagt, du fährst jetzt mit.
Also. Alle Lehrlinge dann am Samstag nach der Arbeit. Also wir haben nach schon vierig Arbeit früher. Gell? Ja. Also andere Arbeitszeiten wie heute. Ja. Ab ins Auto, Schere einpacken und runter in die Nikolausgruppe. Und dann hast du da die Behinderten, die dann hoffentlich gewaschen waren an dem Tag. Also da war niemand gekommen oder auch nicht. Also es ist, liegt ja 30 Jahre zurück, man muss einfach sagen, es war eine andere Zeit.
Aber ich glaube auch, die Behinderten gibt es heute noch, aber die werden nicht mehr, weil da, damals ist eine andere Zeit gekommen, da sind diese Kriegsverweigerer gekommen, also die nicht zum Militär wollten, die sind, haben dann diese übernommen und die haben dann gesagt, sie sollen zum Friseur gehen, da sollen sie zahlen, weil sie Geld drin.
Aber die Zivildienstleistenden.
Zu deiner Frage zurück, weil du gefragt hast, warum Hess so ein Begriff in Rosenheim ist. Ich glaube, dass die Oma da schon einen sehr großen Anteil daran trägt, dass Hess einfach Hess ist, weil die Oma hatte überall ihre Finger im Spiel. Also ich weiß auch noch, weil ich bin ja im Prüfungsausschuss von der Gesellenprüfung mit drinnen und da habe ich auch eine Prüferin, die Schülerin bei der Oma in der Berufsschule war. Und also es ist wirklich, jeder weiß einfach, wer die Oma ist, weil die Oma überall irgendwo geholfen hat oder gearbeitet hat.
Ich war 12 Jahre Berufsschullehrerin. Mhm. Also praktisch, das habe ich damals auch gern gemacht. Also, war richtig toll, aber ich habe die Schüler gerne. Ich habe das ganz gut hinkriegt.
Und sie dich auch, Oma. Sie dich auch. Ja, weil ich bekomme dann immer gesagt, ja, und dann war die Frau Hess, war dann da in dem...
Du bist jetzt mit 23 im Prüfungsausschuss.
Ja.
Ah ja, das lasse ich jetzt mal so stehen.
Ja, aber ich muss auch sagen, in der Berufsschule waren auch meine Kinder eigentlich nicht beliebt, weil sie weiters voraus waren. Mhm. Die haben sehr viel praktisch gearbeitet, also die Zivildienst informiert, dass jeder was kann. Mhm. Habe ich auch bei den Schülern von den anderen Zahlen haben wollen, dass die einfach was lernen. Mhm. Und das war ja nicht mir zuteil, aber denen zuteil. Und immer wieder, wenn ich irgendwo bin, dann sagt, ach, Frau Herr, Sie sind nicht bei uns. Ich habe Sie als Lehrerin gehabt, kenne ich leider nicht mehr, weil das schon 30 Jahre ist.
Ja.
So war das richtig toll. Und ich habe das gern die anderen gelernt.
Mhm. Ja. Das ist es, weil die Oma einfach auch ihre Sachen, die sie gemacht hat, jetzt sie gern gemacht. Und das haben dann die Leute auch gemerkt und sich dann auch gemerkt. Und das ist dann so, gute Nachrichten verbreiten sich halt auch einfach gut und schnell. Und das ist so auch der Grundstein, warum Hess auch Hess ist.
Weil alle richtig Spaß an den Kanten haben.
Stimmt. Ja. Ich denke, ja, die Freude an der Arbeit macht es aus.
Ja, ja, ja. Das ist absolut wahr. Die Freude an der Arbeit, weil man muss nicht immer, die Bezahlung ist nicht immer das, was man sagt, das ist ja oberste Priorität, sondern das, was man leistet.
Ja.
Da muss man selber zufrieden sein.
Was war denn deine Lieblingsbeschäftigung an der Arbeit? Was hast du denn am allerliebsten gemacht? Rasieren oder Haare schneiden oder hochstecken?
Es hat sich ja vieles gesammelt, was verkehrt macht. Und dann bei Erfolg war dann einfach so, dass man hat ein Hochstecken, da war ich ganz berühmt fürs Hochstecken und so. Und jeder hat
aber dann hast du was Haarschneiden gemacht. Du hast doch immer gesagt, du hast für 6 Friseurinnen hast du Haar geschnitten.
Ja, ich habe jahrelang, da waren 4 Friseurinnen da und für die habe ich Haar geschnitten und dann habe ich sie hingesetzt, so muss die Friseur werden. Und mit einer Rückzugarbeit habe ich das gemacht. Also heute ist nicht mehr diese Schnelligkeit. Mhm. Aber damals sind ja die Leute alle 8 Tage zum Friseur gegangen, hat sich ja auch viel geändert.
Ja. Ja, das stimmt.
Völlig anders.
Ja, was machst du am liebsten, Mama?
Also ich mache am liebsten wirklich Haarschnitte. Mhm. Und das Tolle ist ja, dass ich so viele Kunden habe, die wo einfach sagen, mach einfach, was du willst. Mhm. Und das ist natürlich ganz toll, weil du hast Ideen, du kennst die Haare oder du hast jetzt gerade wieder, liest die Fachzeitung und du lässt dich von irgendwas inspirieren und dann denken sie, Mensch, das kann man machen. Und mein Ziel ist schon immer, Was heißt mein Ziel? Also ich habe damals, wie ich jung war, bin ich zum Beispiel, Marlies Möller war in meiner Jugend eine ganz bekannte Größe im Friseurgeschäft. Ja. Und da bin ich nach Hamburg auch nachgefahren zu der. Und die hat mich einfach begeistert, weil die hat nicht nur Haare geschnitten, wie eben die Männer, die haben immer nur Haare abgeschnitten. Mhm. Also das muss man sagen, das war dann so extrem. Gell? Dann kamen diese ganzen, weil ich weiß, Twiggy, Kurzhaarschnitt und so. Mhm. War so. Und dann die Marlies Möller, die hat dann frauliche Frisuren gemacht. Die hat dann angefangen mit lange Haare, mit Wellen, also einfach so den Stil. Und die hat damals schon dieses ganzheitliche Konzept gehabt. Also nicht nur Haare, Make-up, Haut, also dieses Total Beauty, Gesamtheit zum Sinn. Ja. Und das hat mich damals schon so inspiriert, dass ich das wollte, das Ganze zu machen. Und es ist ja heute für mich so, deshalb habe ich mich damals eben auch für Biosthetik entschieden, weil die bieten das Ganze an. Also das ist nicht nur der Haarschnitt und nicht nur das, sondern du siehst das Gesamte. Mhm. Und so ist das dann entstanden, heute auch noch zu sehen, das Ganze. Und die Idee von der Marlies Möller war, gib dem Kunden immer irgendwas mit, was er nicht erwartet. Mhm. Ja, also, und es ist ja heute oft nur, was heißt heute oft nur, es ist immer in meiner Beratung so, ich sehe den Kunden an und denke mir, Mensch, das hat cool ausstellen. Ja, irgendwas, was der jetzt gar nicht meint, dass das jetzt sein Thema war, und dann mache ich dem das als Vorschlag, und dann konnte er sagen, okay, mag ich oder mag ich nicht, wie die Sabine auch schon gesagt hat, das ist dann der Teil von der Kreativität, die dann noch kommt.
Ja.
Und das ist das, was ich gerne mache.
Ja, das glaube ich. So. Dann eine letzte Frage. Wir hatten jetzt 111 Jahre. Wo geht es in Zukunft hin, Sabine? Du bist die Zukunft jetzt. Jetzt mit dir geht's weiter.
Mit mir geht's weiter. Also, man muss dazu sagen, ich habe jetzt noch keine Zukunftsvision. Ich bin ein Mensch, der sich gerne die Zukunft offen lässt. Mhm. Das war schon immer so und das wird auch wahrscheinlich so bleiben. Ich habe auch, weil mich auch viele Kunden fragen, wolltest du das schon immer machen, muss ich immer mit Nein antworten. Weil ich einfach ein Mensch bin, der eigentlich darauf baut, nie zu wissen, was in der Zukunft passiert. Man kann es irgendwie leiten, aber du weißt nicht, was es ist. Und ich wollte auch nie so zu 100% Friseur werden, weil ich einfach nie wusste.
Aber jetzt bist du glücklich damit.
Jetzt bin ich glücklich damit, absolut.
Also
ich, es ist einfach so, ich habe mir einfach immer die Möglichkeit offen gelassen, was anderes zu machen. Mhm. Und auch Mama und Papa haben mich nie dazu gedrängt. Und deswegen kann ich deine Frage auch gar nicht beantworten, wie es weitergeht, weil das einfach meine Arbeit mit sich trägt. Also ich habe Ziele, aber ich habe keinen Plan in dem Sinne. Ich bin kein
Zukunftsplaner.
Also das bin ich nicht.
Du bist offen für Neues.
Richtig, genau. Ich
muss noch etwas einwerfen. Ich habe da immer gesagt, Renate, mal mit meinem jetzigen Mann, damals war er auch schon, sagt, nimm an Kamm und Schere in die Hand, kommst durchs ganze Land. Mhm. Und das hat sie sich nach Amerika, Australien, überall, die kann doch erzählen, was sie da eigentlich miterlebt hat, guter Friseur zu sein.
Mhm. Stimmt, ja.
Stimmt, ja. Das ist wirklich wahr.
Ich könnte sagen, ich habe schon auf der ganzen Welt Haarschnitten.
Also ich finde es, ich finde es Wahnsinn. Noch ein paar letzte Worte. Mir fällt gerade zusammenfassend eigentlich gar nichts ein. Ich bin gerade ein bisschen.
Also, ich könnte sagen, ich möchte wieder Friseurin.
Ja.
Komm im Himmel mal eine Chance.
Bestimmt, da willst du der Star-Friseurin. Da die Engel, die locker.
Ja,
vielleicht damit da eine Chance.
Ja, finde ich echt cool. Ich glaube, es ist gut geworden. Ja, finde es auch schön. Gut.
Du hast auf einer Seite eine ganz andere Frisur als auf der
anderen. Ja, machen wir Session Nummer 2.
Ja.
Wir haben jetzt Podcast gemacht. Gerade die letzte Folge haben wir darüber geredet, was der Friseur eigentlich ist, wie sich das die letzten 50 Jahren, 60 Jahren verändert hat von den 111, die wir jetzt haben. Und mir ist nämlich letztens mal aufgefallen, fünfte Generation, aber wir haben von Reichert auf den Namen Hess auf jetzt mit der Sabina mit Müller mit Nachnamen. Es waren halt oft Frauen, die geheiratet haben. Oft selbstständige Frauen. Die Uroma, die es ursprünglich gehabt hat, die war ja auch schon eine Frau, die es dann weitergegeben hat.
Ja, aber die eine Generation, die hat dann Pause gemacht, weil da war der Krieg dazwischen.
Ah, okay.
Und die haben dann eben auch einen Enkel. Das war dann eben mein Vater.
Genau.
Und Hans Hess. Das war der Enkel und der hat dann weitergemacht. Mhm. Wie gesagt, war Krieg dazwischen, da gab's nichts.
Aber halt viele Frauen sind jetzt auch, ihr seid ja auch 5 Geschwister.
Ja.
Und, weil ich finde es schon spannend, wie sich, das ist immer Selbstständigkeit, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Friseur ist. Das ist eine Selbstständigkeit mit 10 bis 15 Mitarbeitern, die bezahlt und versorgt werden müssen. Und wie sich das halt so im Laufe der Zeit geändert hat, vor allem. Weil du warst ja dann solo-selbstständig irgendwann. Du warst ja dann irgendwann alleine.
73, ja.
Ja. Ja. Und wie war das? War das...
War schön. Also,
ja,
ist auch so. Schlimm, ja. 1973, ja. Weil da war ich geschieden, und ich hab mich, also da war ich noch mit geschieden auseinandergegangen.
Ja.
Da war ich mit 5 Kindern allein, mhm. aber ich habe mir gedacht, also ich arbeite gern, mhm. das war eine Voraussetzung, immer wieder.
Ja.
Der letzte Stuhl, den ich mit Samuel gesessen bin, oder bei Herr Hess, wie er auch so ist, der hat dann gesagt, der hatte alles eingepackt. Da sagt er, du kannst etwas nicht einpacken. Sagt er, alles nehme ich. Mhm. Alles nehme ich mit, nichts. Das macht man nicht. Und sage doch, rat mal, was du nicht mitnehmen kannst. Mhm. Da sagt er, ich nehme alles mit. Nein, sag ich, den Spaß an der Arbeit. Und den wird er nie vergessen haben, was er da gesagt hat. Mhm. Denn der ist nie mehr gekommen bei ihm.
Ja, ja, das kann sein.
Der ist
sowas
nie gekommen bei ihm.
Aber wie war das als
Geschichte? Also das Schlimmste war, da habe ich dann keine Meisterprüfung gehabt.
Und ach so.
Das war ganz schlimm, weil ich auch ohne Geld da gestanden mhm. bin und bin nach Straubing gefahren. Und dann habe ich zu der Privatschule, dem Meister gesagt, dass ich habe kein Geld. Mhm. Ich habe zwar 5 Kinder, aber ich zahle ihnen alles noch zurück, alles was das kostet. Und dann habe ich auch in der Schule unterrichtet, obwohl das eigentlich keine Schulausbildung gehabt hat.
Ja.
Das war eigentlich der Spaß an dem Ganzen,
ja.
dass ich so viel Leistung gebracht habe, dass ich da die Chemie unterrichtet habe. Das war das. Ich habe nie Berufsschule besucht, ich bin mit 13,5 Jahren aus der Schule gekommen ja. und dann war Schluss mit ja. mir. Aber ich habe mir sehr viel angeeignet, das habe ich das Glück auch gehabt und so. Ich habe einfach den Beruf gehabt und da ist auch der Meisterprüfung Chemie alles drankommen und habe alles geschaffen.
Ja, das ist schon cool. Hast du das Gefühl oder hattest du das Gefühl, dass es schwerer war, weil du eine Frau warst? Nein. Also als selbstständig zu sein?
Nein. Da habe ich auf den Gedanken wäre gar nicht gekommen.
Mhm. Also hast du keine Zeit dafür, sich darüber nachzudenken?
Nein, das war gar nicht da, dass ich selbst allein bin.
Ja.
Ich habe das gemacht und das war irgendwie verpflichtet von mir aus. Ich war da so.
Ja.
Man kriegt eine gewisse Stärke, wenn man
muss.
Geschwächt ist.
Ja.
Also so muss das sein, ja. weil... Ich habe damit der Glück gehabt, dass ich das geschafft habe, die Meisterprüfung.
Ja.
Ohne Schule.
Ja.
Oh. Naja, das ist halt das eine. Und so waren meine Kinder auch wieder, dass die wieder fleißig waren. Und das war mein ganzes Wichtige, gut darzustellen oder so, dass die Kinder was lernen.
Ja.
Und dass die Kinder was lernen, dass man keinen Schand macht. Und das ist mir so gelungen, da habe ich eben so viel Glück gehabt. Das ist schön. Sagt, ja. Das ist einfach.
Da muss ich vielleicht mal nur dazu sagen, dass ich als Älteste war 12 Jahre und die Jüngste war 4 Jahre. Also wir sind ja 8 Jahre auseinander. Und das sind schon nochmal Nummern. Also ich habe das früher nicht so begriffen, aber wie dann selber euch zwar als Kinder gehabt habe, gedacht, oh Gott, jetzt hast du das Geschäft ist sowieso immer dann viel zu tun, weil ich meine, das ist halt einfach, wenn du selbstständig bist, hast du ja selbst und ständig. Also, und dann hast du Kinder und jetzt hatte ich aber noch einen Mann daheim. Und trotzdem ist sehr viel, was da ist. Und jetzt hast du dann 5 kleine Kinder. Mhm. Also, ich meine, mit 2, ich bin halt, sage ich mal, ein bisschen gewaltsam erwachsen worden, aber es war halt so.
Ja.
Und die Jüngsten mussten es aber auch lernen.
Also, geschäftlich hat sich auch viel geändert. Heute, ich habe damals schon 8 das Geschäft gemacht worden. Die Leute sind damals auch alle unter sehr viel aufgestanden, da ist ja jeder dann schon gekommen. Das war eigentlich auch und bis 18 Uhr. Also das hat durchgearbeitet alles. Das war einfach dann üblich.
Ja.
Aber ich habe trotzdem da, ich muss immer wieder sagen, so viel Glück gehabt, dass dann die Leute wieder gekommen sind, sind dann sehr ausgeblieben für diese Ursache da mit dem.
Weil
das war auseinandergegangen sind, das war schlimm.
Gab es ein Stigma dann?
Und dann ist das wieder.
Also das Problem war, dass durch das, dass mein Vater ja stadtbekannt war, ja.
War
auch so. Und dann ist früher, das kennt man halt gar nicht mehr, ist mir ja auch noch, war die Frage, ist man schuldig beim Scheiden oder nicht? Dann ist ja das so, sage ich mal, schon ein bisschen so.
Also schuldig geschieden im Sinne von fremdgegangen
ja,
und geschieden.
Genau, und dann ist ja immer eigentlich die Frau mit 5 Kindern ist ja diejenige, wo schuld ist. Also das war damals schon, dass die Leute da einfach sehr schnell urteilen und Und das waren, aber ich denke doch, die Mutti, die durch ihre fröhliche und unbekümmerte Art und dann zu jedem freundlich war, mhm, und so, dann haben die Menschen das schon anerkannt, was du gemacht hast.
Ja, ja, das ist richtig, was du sagst. Ja.
War das für dich irgendwie, hast du dann schon wieder andere Kommentare oder so bekommen, weil du als Mutter Vollzeit arbeiten gegangen bist?
Ja.
Gab's da was?
Also ich habe die eigentlich gekriegt in der Zeit, wo man ja die perfekte Mutter ist. Mhm. Also man macht alles nur richtig und perfekt und man bleibt daheim. Mhm. Und ja, ist schon so ein Thema gewesen, das war immer so, ja, jetzt hat die ein Geschäft und hat die kein Motorhorn. Also es war immer so, hat die keinen, weil die arbeiten gehen muss. Mhm. Aber dass man das einfach gern macht oder weil man natürlich auch die Verpflichtung hat. Also wenn man Mitarbeiter hat und wenn man sich was aufbaut hat im Geschäft, kann ich nicht das Schild hinhängen, komme ich in 5 Jahren wieder, widme ich mich jetzt meinen Kindern. Ja. Geht auch nicht. Und ich habe irgendwann für mich beschlossen, ich bin die bessere Mutter, wenn ich in die Arbeit gehe. Mhm. Also das war für mich, war das dann gleich was anderes.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es euch damit gegangen ist, aber ich war damit zufrieden.
Ja.
Ich glaube, wenn man es als Kind nicht anders kennt, dann stellt man das auch gar nicht in Frage. Also für mich war das eher immer komisch, bei den anderen zu sehen, dass die Mütter zu Hause sind, weil ich mir gedacht habe, haben die keine Arbeit? Also es war eher für mich die andere Seite. Also für mich war das einfach normal, dass wenn man einfach eine Familie hat, dass man für die Familie arbeiten gehen muss. Und ich meine, ihr habt ja so den Ausgleich geschaffen, dass, ich würde jetzt mal von uns beiden sprechen, dass wir nie das Gefühl hatten, dass es uns an euch fehlt. Also dass ihr nie da wart.
Nee, das nicht.
Sondern dass einfach eigentlich wirklich ihr Eltern und also Eltern sein und Arbeitskraft sein, beides eigentlich so aufgeteilt habt, dass es für die Kinder 50-50 ausgesehen hat.
Also was ein bisschen gefehlt hat, fand ich, war so die Freiheit, weil wenn zu Hause, also es war nicht niemand zu Hause, aber so, ja, man wohnt halt doch auf dem Land. Es fehlt halt dann, dass jemand einen von A nach B fährt.
Ja.
Die Freiheit einfach mal zu sagen, so Mama, fahr mich dahin. Also eigentlich so mehr nicht die Mutter als liebende Mutter, sondern eher die Mutter als
Chauffeur.
Ja, als Koch und Chauffeur. Also es klingt jetzt blöd, aber das so.
Das ist ja die einzige Sache, die man als Kind einfach noch nicht selbstständig machen kann.
Ja.
Man ist halt angewiesen auf andere.
Genau, und das war halt nicht da, aber muss man sich halt irgendwie anders arrangieren. Deswegen hat mir es ja noch, also an Zuneigung oder Liebe definitiv oder Aufmerksamkeit nie gefehlt.
Ja, ich kann mich erinnern, ich habe immer gesagt, wenn ihr irgendein Hobby oder was habt, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, aber ihr müsst selber schauen, bis ihr hinkommt.
Ja.
Das war immer so mein...
Ja, das stimmt,
weil, Ich konnte es nicht leisten, also das konnte ich wirklich nicht leisten, dass man eigentlich ständig rumfahrt.
Ja.
Also ich habe
Papa nicht.
Ne? Mhm. Es ist einfach nicht gegangen. Und es war so ein nettes Kompliment, fällt mir da jetzt gerade ein, wo einfach mein Beruf so eine nette Wertigkeit gekriegt hat, wenn dann gesagt hat, ja, wo sind denn deine Eltern? Ja, die müssen so viel arbeiten. Ja, der Papa geht in die Arbeit. Ja, und die Mama? Ach, die Mama, die geht ins Geschäft.
Wir waren ja auch echt oft dabei. Also wir sind ja eigentlich auch im Geschäft zum Teil aufgewachsen.
Ja. Also Kirina, du bist ja wirklich im Geschäft groß geworden.
Ja.
Weil du warst so ein braves Kind. Ich habe dich vom ersten Tag an mitgenommen.
Mhm.
Und alle Kunden haben dich geliebt. Ich hatte Kunden, die haben dich Mittag mit dem Bagel spazieren fahren, weil die haben nur warten müssen. Damals gab es ja noch keine Anmeldung wieder. Ach, gleich dauert noch ein bisschen, hat die gesagt, dann fahre ich dabei mit dem Kind, dann bin ich spazieren.
Gott sei Dank bist du nie geklaut worden.
Ja, da hat man einen Hund, den haben wir vor das Geschäft gestellt, am Kinderwagen, und der hat dann aufs Kind aufpassen. Wenn dann jemand hingegangen ist, dann hat der Hund so knurrt und dann sind die alle, oh, da gehen wir lieber nicht hin.
Ja.
Also ihr seid wirklich im Geschäft groß geworden. Mhm. Und wir hatten ja auch diese Kinderfrisierecke dann hinten mit der Frau Bergmann.
Echt eine große Kinderspielecke auch mit.
Wo ihr frisieren konntet. Und
da kann ich nicht zum Beispiel.
Es war in Oberaudorf noch.
Es war in Oberaudorf, ja. Da war das Geschäft da drin. Und da war ein großer Aufenthaltsraum und da war dahinter eben dann mit Schlafecke für euch und Büro und so. Und ich habe Mitarbeiter gehabt, die waren ganz froh, wenn sie, sag jetzt mal,
sich das war ihre Zigarette, oder?
Ja, also ihre Zigarettenpause. Spazieren fahren mit den Kindern, dann haben sie gesagt, der muss ein bisschen Eiwagen.
Ja, heutzutage gibt es die Zigarettenpause, und dann ein bisschen sind die Beine zugetreten.
Ja, jetzt ist aber auch Herr Friseur, also wenn ich jetzt unabhängig von Familienhistorie gesagt hätte, ich lerne Friseur, ist es ja nicht so das Erste, an das viele denken. Deine Mutter Omi hat ja auch gesagt, dass du nicht Friseur lernen sollst, oder?
Ja.
Ja.
Aber nicht wegen dem Geld, sondern weil man da so lang stehen muss. Also das war da die gewisse Idee.
Aber es ist bei mir schon so. Also mich fragen, wenn viele einfach dann auch erfahren, dass ich Abitur gemacht habe, dass ich 12 Jahre in die Schule gegangen bin, kriege ich auch die Frage gestellt, ja, wieso bist du dann in die Ausbildung als Friseur gegangen? Wieso hast du nicht was anderes gemacht? Also es hat schon, Friseur hat schon noch leider diesen Beigeschmack, so wenn du nichts kannst, dann bist halt Friseur. Aber dass viele einfach vergessen, dass Friseur, man lernt nicht umsonst 3 Jahre lang. Also es ist nicht einfach nur Haare schneiden. Ja. Und es ist einfach, ja, es ist ein Beruf, der nicht so viel brutto bezahlt bekommt. Aber man muss auch mal auch an die Mentalität der Kunden denken, dass einfach viele Kunden auch gar nicht bereit sind, mehr zu zahlen. Ja. Also es wird auf der einen Seite wird immer gesagt, oh Gott, der Friseur, der verdient ja so wenig. Aber wenn man dann 60 oder 70 Euro für einen Haarschnitt verlangt, dann sagt man, nee, zu dem gehe ich nicht hin, der ist ja viel zu teuer. Also diese Bereitwilligkeit, auch mehr für diese Dienstleistung zu zahlen, ist halt nicht da. Ja. Und es ist schon so, dass
sie ist schon da, aber nicht in der breiten Masse.
Genau, nicht in der breiten Masse. Also es ist einfach so.
Weil im Friseur Hess ist bei den Kunden schon oft, also Leistung wird honoriert.
Ja, weil auch bei uns einfach es nicht nur der Friseur ist. Ja. Also bei uns kommen einfach auch die Kunden hin, weil sie sagen, bei uns ist es so locker. Man kriegt einfach viel für sein Geld. Also dann gibt's einfach mal wieder irgendwie so einen Schnapsal oder sowas. Das darf man ja gar nicht laut sagen, aber so bei uns gibt's halt einfach dann oder dann mal selbstgemachte Kekschen
es
oder
menschelt.
Sowas. Es, ja. Genau, es menschelt einfach und das im positiven Sinne. Ja. Also es ist einfach, es ist ein Geschäft mit Herz. Es ist nicht einfach nur ein Geschäft, wo man denkt, okay, gut, die machen das jetzt, damit sie einfach ihren Lebensunterhalt verdienen, sondern weil es ihnen Spaß macht. Und es macht jedem bei uns hier Spaß.
Also man merkt es euch drei gerade auch sehr stark an. Also es ist schon schön auf der anderen Seite, was da wie viel Leidenschaft da drin steckt.
Aber es ist doch leider noch so, dass, also das habe ich, das kann ich jetzt von meiner Ausbildung her sehen, wir waren 16 Schüler, glaube ich, in der Klasse. Und also da muss man einfach dann auch gestehen, dass dieses Klischee doch noch sehr erfüllt wird, dass die Friseurlehre angefangen wird, weil man einfach nichts Besseres gefunden hat.
Ich habe auch BWL studiert.
Ja, aber wir waren 16 Schüler und nur 3 davon, nur in Anführungsstrichen, hatten Abitur. Und es ist doch so, dass einfach 80% der Schüler nicht gerade die hellsten waren.
Ja, also das ist einfach nicht so, als der Karriereweg angesehen wird.
Ja, also ich möchte keinem unterstellen, dass die jetzt dumm sind oder sowas, aber
ich denke halt, dass das nur zu viel zu wenig bekannt ist.
Ja, das kann ich nicht sagen.
Sag mal sofort. Also ich finde auch, dass es viel zu wenig bekannt oder rübergetragen wird, wobei ich im Moment ist ein Denkwandel da. Weil alle studieren, das sind ja wir Eltern, die ja sagen, die Kinder sollen es mal besser haben, die sollen studieren, eine gute Ausbildung ist was wert, alle studieren es. Und wenn man dann schaut, was machen sie dann im Büro? Irgendwelche Sekretärinnen arbeiten sehr oft. Mhm. Und das Handwerk kriegt jetzt eine neue Bedeutung, weil das ist krisensicher. Was wird wegrationalisiert? Alle irgendwo im Büro, was macht der Computer? Der macht das, der macht das. Aber alles, was du mit den Händen machst, gleich ob das ein Zimmerer, ein Schreiner, ein Friseur ist, der bleibt immer.
Ja.
Und es ist wirklich so, du kannst auf der ganzen Welt arbeiten. Also kurzer Einwurf, wir waren mit meinem Mann in Amerika und er hat immer davon geträumt, dass wir auswandern und er hat studiert, Holzbetriebswirt und was war das Ende vom Lied? Ich hätte auswandern dürfen. Business Immigration für Handwerker, die sich selbstständig machen, die einen Arbeitsplatz schaffen. Zu ihm haben sie gesagt, dich können wir nicht brauchen, du Holzbetriebswirt, die haben wir selber genügend, brauchen wir nicht. Und das zeigt wieder, du kannst einfach mit der Praxis kommst du überall hin. Ja.
Also ich glaube auch, dass jetzt mittlerweile einfach auch das sehr im Wandel ist, dieses Klischee Friseur, wenn man es halt nichts Besseres weiß, weil auch dieses Internationale jetzt viel mehr mit rein wirkt. Also viele träumen ja davon, Stylist zu werden. Ne? Und es hat ja auch einen anderen Namen. Der Friseur ist ja auch mittlerweile der Hair and Beauty Artist. Also es bekommt auch allein schon vom Namen her eine Wertigkeit, eine andere Wertigkeit, eine Aufwertung in dem Sinne. Und ich glaube schon, dass mittlerweile auch einfach viele, auch durch Corona, jetzt zu schätzen wissen, gute Friseure zu haben.
Ja, das glaube ich. Also wir haben ja viel gemacht während Corona. Also es war extrem, aber... Also ich fand es so, ich habe geholfen, das mit aufzubauen, die Internetseite und ein bisschen zu koordinieren, als dann auf einmal der Lockdown kam. Aber es war so bezeichnend, wie die Kunden alle angerufen haben und was das und den Gutschein kaufen und da unterstützen wir und wie, also das, wie dankbar war, die waren, dass es was gab und wie viele da auch.
Da haben wir sehr viel, da hast du wirklich recht, da haben wir so viel Zuspruch von unseren Kunden gehabt, die Gutscheine gekauft haben mit dem Vermerk, wir wollen euch erhalten. Also das war wirklich so, also das war die schöne Seite von dem ganzen Jahr, zu sehen, welche Reputation das man hat und dass die Menschen sagen, ich will zu euch kommen, ich will, dass ihr da bleibt. Schön. Ja. Also ganz toll, wir haben eine Kundin gehabt, die hat uns das Geld geschenkt, die wollte gar keine Leistung dafür. Sie sagt, ich will das, dass ich zu euch kommen kann, nimm das her und mach damit irgendwas anders. Ja, also das war enorm, der Zuspruch.
Ja, das also ist schon, das ist schon. Und jetzt, weil du vorhin von USA geredet hast, du hast übrigens deinen Laden schon mal zugemacht für ein Jahr, so, falls du ins Ausland bist.
Nein, den habe ich nicht zugemacht.
Wer hat
der Laden in Oberaurach, den hat meine Schwester, die Bianca, die hat bei mir gelernt, die ist ja 6 Jahre jünger wie ich, die hat bei mir die Lehre gemacht. Und meine Mutter, die haben den Laden dann praktisch weitergeführt. Mhm. Da war das, die 1,5 Jahre war ich weg, die haben den in meinem Sinne, in meinem Ding weitergeführt. Ich bin dann gekommen und habe einfach wieder weitergearbeitet. Also das war genial von dem her. Wir haben zwar die Wohnung aufgelöst, wir haben alles verkauft. Und
aber der Laden lief.
Der Laden lief weiter. Mhm. Die haben den sauren Apfel reinbissen.
Und es gemacht.
Und hat es gemacht. Meine Mutter hat gesagt, das war nur für ein Jahr. Und dann bin ich 1,5 Jahre weggeblieben. Das hat es mir lange nicht verziehen. Aber es war so, wir waren dann unterwegs und wir haben gewusst, wir schaffen das nie wieder, für so lange Zeit wegzugehen. Und aus unserer Sicht war dann einfach die 6 Monate dranhängen wertvoll.
Leichter
als noch wie nochmal einfach rauszukommen. Mhm. Ja. Das war ganz klar, das passiert nie mehr. Und so ist es ja gegangen. Ja. Und es war dann auch gut. Also ich wollte dann auch nicht mehr. Also das war dann wirklich gut.
Ja. Ja.
Also das war einfach dann in der Zeit, da war ich dann 32, da wurde mir dann andere Ziele waren dann wichtig. Ja. Das war dann.
So, jetzt haben wir kurz den Laptop wieder angesteckt ins an Strom. Ich wollte gerade vorhin sagen, als du in USA warst, generell, ich weiß, wenn wir irgendwo unterwegs waren, du hast fast immer deine Schere dabei gehabt, wenn wir irgendwo, jetzt nicht vielleicht mit dem Flieger unterwegs, also in Urlaub geflogen sind, aber sonst überall, Leute kamen ja mal alle, Tanten, Onkel, Cousinen oder auch bloß Freunde. Mei Renate, kannst du mir nicht nur kurz die Haare schneiden? Hast du deine Schere dabei? Du hast ja immer was, was man mitbringt.
Das stimmt wirklich. Es war ja auf unserer Reise, wir haben sehr viele Menschen kennengelernt und die waren uns immer oft sehr zugetan. Also wir haben oft vielleicht umsonst übernachten können irgendwo oder die haben uns ein Essen in den Kühlschrank reingetan und so. Und da konnte ich immer, wenn du gesagt hast, fällt mir jetzt gerade auf, du bist Friseur aus Deutschland, das hat im Ausland hat das einen ganz großen Stellenwert gehabt. Das war ganz was Besonderes und dann habe ich gesagt, ich mache dann Haarschnitt. Ich habe einen Haarschnitt gemacht und dann saß die Verwandtschaft bis zur Großtat. Das aber es war einfach wirklich eine Freude. Du konntest was zurückgeben, du hast die Menschen irgendwie mit was glücklich machen können. Und einmal waren wir in Neuseeland, waren wir in einem Hostel. Das waren immer so alte Hotels, wo halt dann die Zimmer günstiger vermietet worden sind. Und da war einer dabei, der hat mir gesagt, nein, hier brauche ich einen Haarschnitt und so. Und ich sagte, okay, ich schneide dir jetzt die Haare. Ich habe den nicht gekannt, ich habe keine Verpflichtung gehabt und gar nichts. Dann habe ich ihm die Haare geschnitten. Und dann zum Schluss musste man einen Tag später abreisen, weil ich habe das ganze Hostel habe ich Haare geschnitten. Und das Kuriose war, ich habe nie was verlangt dafür, aber die haben mir alle immer Geld gegeben und ich bin oft mit mehr Geld irgendwo rausgegangen, als wie eigentlich. Und die waren alle so begeistert von mir, dass sie einen schönen Haarschnitt gekriegt
haben. Ja, ist einfach schon was wert.
Ja, und also jetzt im Moment fällt mir gerade ein, also gleich in welchem Land das wir waren. Wie man gesagt, wie ich gesagt habe, deutscher Friseur, das war einfach eine ganz tolle Wertigkeit.
Da ist man was werter. Das müsste bei uns noch sein, so
konventionell.
Ja, wir haben halt viele deutsche Friseure in Deutschland.
Ja. Das ist gar nicht so wenig. Ich glaube, in Rosenheim gibt es 120 oder so.
Ja, hat es aber 60 gegeben, aber das ist auch der neue Wandel, dass man keinen Meister mehr braucht, obwohl das ja auch notwendig ist trotzdem.
Mhm. Und nicht alle, also du musst schon bestimmte Voraussetzungen haben. Ja. Du brauchst schon einen Meister.
Ja, natürlich, aber zu wenig. Meistens ist es so, dass die Frauen zu Hause sind zu Hause sind und sagt, ich bin ein Friseur, so viel habe ich auch gelernt, dann mache ich auch Geschäft auf. Mhm. Und so, der Mann verdient das Geld, die müssen nicht unbedingt vom Friseur leben, deshalb wird das eigentlich so runtergespielt. Da, ja, da geht da hin und so, da kostet so viel oder die. Ein ganz anderer Wandel mit den Billigfriseuren, wo auch die billig bezahlt werden. Mhm. Das ist ganz logisch, das ist auch die Quintessenz. Und da hat sie einfach den Wald weggegeben.
Ich sage immer, es gibt einen Unterschied zwischen Haarabschneiden und einem guten Haarschnitt.
Ja, natürlich. Ja. Natürlich.
Ja. Ja. Und das ist das Können dazwischen.
Ja.
Ja, und das Haarabschneiden.
Ich sage dann noch der Zweiklassen-Ding auch schon wieder, dass da einer sagt, man soll gar nichts, aber so schaut er auch aus.
Mhm. Ja.
Also, entschuldige. So schaut er dann aus, wenn einer sagt, ich bin ein Friseur, da kostet mich fast nichts. Und ich kann mir das erlauben und sagen, also schaut er aus.
Mhm. Ja, ich kann das nicht beurteilen. Ich glaube, dass die Fach, ich sehe das nicht. Siehst du das, Sabina, den Unterschied?
Es kommt ganz drauf an. Also es ist dadurch, dass es ja so viele unterschiedliche Friseure gibt mit unterschiedlichen Preiskategorien. Ich glaube, es ist ausgewogen. Also ja, ich stimme der Oma zu. Manchen sieht man wirklich an, dass die bei einem günstigen Friseur waren oder halt bei einem, wo sie nicht viel zahlen mussten für ihre Verhältnisse her. Ist ja auch immer je nachdem, wie viel man hat.
Ja.
Aber es gibt auch welche, wo sie dann sagen, ja, die sind dann nach 20 Minuten fertig und ich denke mir, wow, okay, krass. 20 ja. Minuten für den Haarschnitt, das ist nicht schlecht.
Ja.
Also
ja.
Es ist so und so.
Dass Qualität nicht immer gleich Preis ist.
Ja.
So.
Ja.
Das ist auch anders.
Ja. Es gibt auch vielleicht welche, die halt dann keinen anderen Ausbildungsplatz gefunden haben. Und dann haben sie dort ihren Kundenstamm, würden zwar natürlich gern mehr Geld für ihren Haarschnitt verlangen, sind sehr talentiert und sehr, sehr gut in dem, was sie machen, aber es geht halt geschäftlich einfach nicht.
Mhm.
Und dann machen die gute Arbeit für weniger Geld als andere.
Mhm.
Ja.
Was hat denn der Papa damals dazu gesagt, dass du selbstständig bist? Hat er irgendwas dazu gesagt oder war das einfach so?
Das war einfach so. Wir haben uns ja so kennengelernt.
Ja.
Er kam ja als Kunde zu mir zum Haarschneiden.
Ah.
Aber nicht zu dir, zu Bianca. Eigentlich wollte er zu Bianca, ja, weil er ist ja aus dem Badischen und hat ja hier studiert und ist dann da praktisch geblieben. Und dann hat sein Freund, der ist immer eben zu Bianca nach Wauders und zum Haarmachen gefahren und der Reinhard ist ja lange Jahre immer in die Heimat gefahren, nach Oberkirch zu seiner Rosi zum Haarschneiden.
Mhm.
Und irgendwie konnte er dann nicht, weil er auf eine Messe musste und so. Und dann hat er gesagt zu Mario, du, wo gehst denn du hin? Ja, er geht immer zu Bianca nach Oberaudorf und ich schaue, dass du auch einen Termin kriegst. Und dann kam er dann und die Bianca hat keine Zeit mehr gehabt und dann haben wir nicht geschnitten und so haben wir uns kennengelernt. Und er kennt es gar nicht anders, aber er war immer ein Befürworter von der Selbstständigkeit. Also er war immer dafür und dass man das, ja, dass ich das meine mache und da drin aufgekommen und glücklich mache und hat das auch immer unterstützt. Also da gibt es gar nichts.
Ja. Und du wirst dann, Sabina, du wirst dann auch selbstständig bleiben wahrscheinlich. Also wie geht es dir damit, dass das jetzt so im Raum steht, eventuell das Geschäft zu übernehmen,
also
dann das zu leiten?
Es ist schon ein großer Rucksack, den man sich auf sich nimmt. Also auch allein die Erwartungen von den Kunden her.
Mhm.
Es ist aber halt schon sehr verlockend. Also ich habe mir schon auch oft in der Ausbildung gedacht, ach, das will ich irgendwie anders machen.
Mhm.
Und nee, das will ich irgendwie auch nicht so machen. Und nee, das finde ich irgendwie auch doof. Oder hey, ja, doch, das will ich auch so machen. Also es ist schon so, dadurch, dass ich es einfach auch von der Mama so vorgelebt bekomme, glaube ich, ich glaube nicht, dass ich mir schwer tun würde, Arbeitnehmer nochmal zu sein, aber ich glaube, die Vorzüge, selbstständig zu sein in dem Sinne, sind schon da. Aber ich darf halt auch nicht vergessen, man ist es halt selbst und ständig. Also ich glaube, das ist noch das, was ich einfach noch mehr kennenlernen muss und lernen muss, aber
das ist Unternehmertum.
Genau, aber man muss auch einfach sagen, ich bin noch nicht so lange in dem Beruf drinnen und ich will mir da einfach auch selber Zeit geben und mit der Mama da so reinwachsen.
Mhm.
Also wie gesagt, ich, weil sonst bin ich einer, ich...
Ja.
Ich trete dann eher zurück, weil das mir dann einfach zu viel ist. Und da möchte ich einfach Zeit
haben. Das langsam reinwachsen. Du hast ja im Januar angefangen im Geschäft, oder im Februar?
Im Februar 2020 habe ich angefangen.
Und dann kam ja?
Dann kam direkt Corona, genau. Also ich habe ungefähr, sage ich mal, 30 Arbeitstage gehabt und dann kam Corona. War sehr doof, weil einfach mit Corona auch sehr viele Veränderungen auch innerhalb des Teams dann aufgekommen sind. Und ich dann als neue Kraft. Ich glaube einfach, weil Corona sehr viele Anstöße zur Veränderung gegeben haben. Und bei uns ist eine langjährige Kraft, die Verena, ist gegangen und die hat sich sehr gut eben mit der Kathi verstanden. Die Kathi wollte dann was anderes, die hat bei der Mama gelernt und es ist einfach so, man will nicht auf ewig bei seinem Lehrbetrieb bleiben. Und eine Auszubildende ist dann auch gegangen, die wollte unbedingt nach München und ich kam halt dann so als Neuling und als aus dieser schwebende Position, also ich betrachte mich auch einfach als schwebende Position. Ich bin nicht Chef, aber ich bin auch kein Mitarbeiter. Ja. Und ich glaube, das war für viele einfach, also für viele, es war für ein paar, könnte ich mir gut vorstellen, einfach anfangs schwierig, das irgendwie einzuordnen. Ja. Weil man schon in seinem Umfeld, in seinem Arbeitsumfeld einfach schon so viele Unbekanntheiten hatte. Corona, wie arbeitet man jetzt da? Total super hygienisch mit Desinfizieren und Mundschutz und dann auch Handschuhe und Schürze. Also es ist ja so schon sehr viel. Also ich weiß nicht, wie siehst du das mal?
Ja gut, Corona hat schon eine große Veränderung gebracht. Wenn man alleine schaut, wir mussten ja die Plätze reduzieren für die Kunden. Es muss alles noch präziser ablaufen. Und ja, die Unsicherheit vom Team ist einfach so, dass ich sage, okay, jetzt habe ich das schon nicht, dann konnte ich das andere auch gleich ändern. Also, aber ich denke, das ist einfach eine menschliche Art, das zu machen. Man, ich sehe es für mich auch, ich habe sehr viel gelernt während der Corona-Zeit über mich, über das Team oder wie man das macht. Und ich muss sagen, jetzt haben wir ja die zweite Welle, haben wir wieder Lockdown und man geht schon eigentlich ganz easy peasy da rein. Du weißt genau, du legst wieder die Sachen auf, mittlerweile ist alles installiert. Und also dieser technische Support, der uns da ja so umgeschmissen hat, es gab ja nur noch Internet oder Telefonieren oder so, war jetzt mit der ersten Welle, da habt ihr alle toll mitgeholfen, haben wir richtig gut installiert. Jetzt gehen wir zu den Kunden zu sagen, okay, wir kriegen den Termin, wir buchen dann um oder wir rufen dann an. Also jetzt auch mit ihm. Der kam ja auch relativ kurzfristig wieder. Aber die Kunden haben schon gewusst, wir tun alles, damit sie glücklich werden und haben total gut mitgearbeitet. Ja. Und ich denke, es ist erwachsen an dem. Also jede Veränderung birgt eine Chance. Ja. Also ich denke, sogar das Chinesische hat ja das gleiche Schriftzeichen dafür. Veränderung und Chance oder ist das Gleiche. Ja. Und so muss man es auch sehen. Also wenn man zurückblickend schaut, es war ganz viel Veränderung, aber es hat alles, sage ich mal, vieles aufgedeckt.
Ja. Vielleicht Sachen, die sonst einfach so mitgelaufen sind, weil ja, habe ich ja noch Zeit und jetzt dann war halt Corona so, ja, jetzt ist die
Zeit. Also es war halt schon, also muss ich schon sagen, es war eine Challenge für jeden. Für mich insbesondere, weil ich einfach als Jungmeisterin auch in den Laden gestartet bin. Und also für die es nicht wissen, ich habe meine Ausbildung in 2 Jahren gemacht, anstatt in 3. Und bin dann auch gleich nach der Ausbildung in den Meister gegangen und habe den auch nicht in 12 Monaten, sondern in 3 Monaten absolviert.
Das ist ganz im Speed-Durchlauf
gemacht. Richtig. Und halt, ich habe Meister und Ausbildung innerhalb 3 Jahre gemacht, wofür
2,5.
Andere, 2,5, ja, knappe 2,5. Und bin ich halt dann.
4.
Statt 4, ja. Und bin halt dann dann auch als Jungmeisterin reingestartet. Und Corona hat mir halt auch diesen Kundenaufbau ein bisschen gebremst. Also ich hatte dann sozusagen einfach alle Kunden, egal ob sie jetzt bei der Esma waren oder bei der Mama, weil einfach jeder was brauchte. Und für mich war jeder Kunde, jeden Tag, jede Stunde ein Neukunde.
Ja.
Also es war schon
anstrengender wahrscheinlich mit neuen Kunden.
Herausfordernder.
Also ich muss sagen, das hast du aber ganz toll gemeistert, weil es war wirklich so, du musstest ja sofort alles können.
Ja.
Also es gab ja praktisch überhaupt, also
sei es Toupets abnehmen und draufnehmen, also unser Kontaktskin, Hashtag Werbung, und auch, muss man jetzt immer dazu sagen, und auch unsere Oberkopfteilchen, ich habe es einmal an den Puppenkopf gemacht und
wir hatten Trockenübung, damit wenn der Laden losgeht, dass ich wenigstens weiß, wo das Werkzeug ist, was muss ich hernehmen, weil es gab ja nichts, wo man hätte das vorbereiten können.
Ja.
Also es war zu und es war auf und dazwischen war
nix.
War ja nichts.
Ja.
Also wir konnten nur so das machen, aber ich muss sagen, echt Respekt, das hast du dermaßen cool gemacht und ich finde, du hast auch schon so richtige Fans im Geschäft, also die Kunden, die was nur von der Sabina wollen und sie hat eine unwahrscheinliche Art, Diese Fingerfertigkeit, muss ich sagen, wir hatten jetzt wieder so einen Notfallkundin von irgendwoher. Und ich wäre aufgeschmissen gewesen, wenn du die nicht machen hättest können, weil das einfach so fitzi-pitzi war, von einem Kollegen was zu übernehmen. Und
in anderen Systemen.
Und also Zweitagkundin.
Zweitagkundin. Ja. Die kam als Notfall, weil in Österreich zu hatte. Dann sollten wir das in Deutschland machen, aber als System, das wir überhaupt nicht haben. Mhm. Also das ist wie wenn ein Automechaniker von einer ganz anderen Firma auf einmal Werkzeug kommen soll. Ja. Also, du hast zwar die Idee, wie das geht, aber du hast das Werkzeug nicht und musst es trotzdem das reparieren und helfen. Und ja, da hast du einfach schon so viele Ideen, wie du das machen kannst. Also,
ja, weil es halt Spaß macht. Also es ist wirklich so, obwohl ich so reingeschmissen wurde, kann ich auch behaupten, dass ich das schon sehr gut mache, weil es einfach Spaß macht. Also es ist
Spaß.
Zum Beispiel, ich habe jetzt angefangen, wieder Stirnbänder zu häkeln, weil mir einfach das Knüpfen einfach die Haarteile zu dieses, ist ja auch Häkeln im Sinn, aber halt mit Haaren, macht mir so Spaß, dass ich einfach nur gedacht habe, mach ich das einfach mit einem anderen Material. Also es ist total.
Also man könnte fast sagen, die Abwechslung. Entzugserscheinung.
Ja. Also das ist die Abwechslung, wo ich gesagt habe, dass ich einfach dieses Monotone nicht gerne habe, sondern dass ich immer wieder irgendwie was Neues brauche.
Jetzt hatten wir es gerade, wie es für dich ist, so ein bisschen mit der Mama oder mit der Tochter dann zusammenzuarbeiten. Wie war es denn für dich mit der Omi zusammenarbeiten? Und Omi, wie war es für dich dann, als deine Tochter dein Geschäft übernommen hat?
Ja, das war auch ein Glück.
Ja?
Das war auch eine gute Lösung, denn damals, was ja natürlich gezwungen hat, der Staat, mein Mann ist dann gestorben, dass ich die Rente dann nicht bekomme. Und das war die ausschlaggebende Moment, wo gesagt wird, ich hätte die erste Rente gekriegt, die zweite Rente, die dritte Rente. Und da hat dann geheißen, ich muss aufhören oder ich kriege die Rente von meinem Mann. Das war eigentlich
du wolltest Moment. Gar nicht?
Nein.
Du wolltest nicht aufhören, das wusste ich gar nicht.
Nee, ich wollte nicht aufhören.
Ja, aber du hast die Übergabe gemacht, aber du hast schon nur im Geschäft gearbeitet. Du hast ja bis vor 2 Jahren warst du ja noch mit deinen Kunden in
Sachen. Ja, das war auch, ich meine, man kann jetzt sagen, jetzt hör auf oder so, das war ein bisschen.
Ja, aber das man könnte schon.
Man könnte schon.
Ah, das war schon scharf.
Aber wie war es dann für dich, ich kann mich nur erinnern, es gab halt so ein bisschen. Nicht so leicht war immer.
Also für mich war es insofern nicht leicht, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt 20 Jahre her, 2 kleinere Kinder. Hm. Wie alt warst du?
Ich habe keine Ahnung. Warst du 6 oder 7 oder so?
6. Die Sabina war 3 oder noch kleiner sogar, wie es dann eigentlich das Gespräch kam, das zu übernehmen. Und ich hatte ja einen laufenden Betrieb in Oberaudorf. Also ich hatte ja schon mein Geschäft. Mhm. Ich habe ja schon alles gehabt. Mhm. Und jetzt sollte ich den eintauschen gegen ein Riesengeschäft in Rosenheim, das weder meine Handschrift trägt, weder meine Mitarbeiter sind,
noch meine Philosophie.
Noch meine Philosophie hat. Also das war für mich ganz entsetzlich, weil, man muss dazu sagen, wir hatten in Oberaudorf Hess Diästhetik. Wir hatten eine Kosmetikerin. Wir hatten Total Beauty wirklich gelebt. Also es war da, es war vorhanden. Ne? Ja. Und jetzt dann nach Rosenheim zu gehen, da wo ein ganz anderes System gelaufen ist, wo die Mitarbeiter anders waren, wo alles nie eingespielt war. Viele Sachen, die einfach ganz anders waren. Und das waren schon Tränen. Also, und die Verantwortung war auch groß.
Sehr groß.
Die Verantwortung war sehr groß.
Ja. Weil es mehr Mitarbeiter sind oder weil es jetzt das Familienerbe ist?
Das Familienerbe stand gar nicht im Vordergrund. Ich denke,
oder die Familientradition.
Die Tradition, nein, das auch nicht. Es war wirklich das eigene herzugeben. Mhm. Das Gewachsene, das ist ja mit mir gewachsen.
Mhm, das eigene Baby eigentlich.
Das herzugeben, einfach so, ohne Grund, ohne Not. Mhm. Und dann in was Unbekanntes zu gehen. Mhm. Und dann nochmal von vorn anfangen. Mhm. Also ich war ja dann auch schon 36 in der Zeit älter und dann denkst du, du fängst wieder von vorn an. Mit den Kindern hast du. Mhm. Und du hast ja auch eigene Pläne vom Leben, was du machen willst. Und dann wieder ein Geschäft von vorne anfangen. Mhm. Da war ich damals nicht so bereit.
Ja. Umi, wie war das für dich, dass die Mama dann doch einiges geändert hat im Laden?
Ja, großartig.
Echt?
Ja, freilich, das war ja positiv. Also konnte ja gar nichts anderes sagen, sonst wäre ich mal eifersüchtig. Dass man sagt, also, ich habe ja gewusst, was sie kann. Ich kann mit den Kunden umgehen, das war ja so, was der Gebot ist. Ne? Und dann die Angestellten, das läuft sowieso, weil sie gewisse andere Arten hat zum Wiedergeben. Ne? Und das hat sie auch toll gemacht.
Aber mir fällt jetzt gerade auf, so wie jetzt auch dieser Wiener erzählt hat, das mit den Mitarbeitern, das gibt schon immer für die auch so eine Veränderung. Und ja, und so also das war ja ganz schwierig, weil das sind ja, deine gewesen.
Ja.
Und so wie jetzt für die Sabina sind ja meine. Mhm. Ja? Also die ja, sage ich jetzt mal,
stimmt, ja,
so kennen. Also wir sind jetzt gerade wieder an diesem gleichen Punkt,
dass bei mir jetzt keine Not entsteht, den Laden übernehmen zu müssen.
Ja.
Genau. Also das muss man auch dir sehr offen halten. Also obwohl ich die fünfte Generation bin, hat keiner in der Familie wortkundig von mir erwartet, dass ich den Laden übernehme, geschweige denn eine Ausbildung zum Friseur mache. Also das war alles meine freie Entscheidung.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, so mit die erste Generation, die keine Not oder kein Hineinrutschen in diesen Betrieb und auch Beruf hat.
Aber ich muss immer wieder betonen, was Renate schon gesagt hat damals, weil meine anderen Kinder haben das schon muss ich Friseur werden? Und da habe ich gesagt, ja, aber der hat ja keine Lehrstelle gekriegt. Mhm. Dann kommen wir da wieder zurück. Ach, das war
gab keine.
Maßgebend.
Ach, es gab gar keine Lehrstelle?
Nein, es gab keine Lehrstelle.
So.
Also es war ganz schwierig, eine Ausbildung zu bekommen. Du hast einfach was gemacht.
Mhm.
Also du hast jetzt nicht gesagt, ich will jetzt ins Büro gehen. Ja, das hast du schon sagen können. Aber wenn du keinen Kind hast, der wo einen gekannt hat, der wo einen kennt, der wo dich da reinbringt.
Mhm.
Also das war ganz schwierig. Du kannst die tollste Bewerbung haben, brauchtest immer
eine Empfehlung
oder ein Protégé, der dich da praktisch fördert. Du brauchtest auch der, wo das macht.
Der für dich einsteht.
Oder dir da
ein Bürger.
Fast ein Bürger, der muss sagen, kannst du leiden.
Das wusste ich gar nicht.
Also wir hatten da eine Zeit, du sagst immer, die Zinsen waren so hoch und es war alles so unerschwinglich, was zu machen. Also es war so fast ein bisschen, ich weiß ja nur die Ölkrise.
Mhm.
Also ich meine, heute haben wir wegen Corona leere Straßen. Damals durfte ich nicht Auto fahren, weil ich jeden Sonntag ein anderes Kennzeichen mehr fahren durfte oder in der Woche.
Ja,
also das war...
Ein Schwiegersohn von mir, der ist also heute noch immer der Schwiegersohn, und der hat damals auch keine Lehrstelle gekriegt und hat mich dann zur Ausbildung genommen.
Stimmt, von der Ausbildung.
Bei der Leitern hat er keine Ausbildung gekriegt.
Hat Friseur gelernt, weil er keine Ausbildung gekriegt hat. Man hat gesagt, du bist halt von der Straße weg.
Ach, der hat Friseur gelernt?
Der Max hat nicht Friseur gelernt.
Ach,
und das war so, da hat die Mutter gesagt, dann nimm ihn doch du. Dann was soll ich das machen? Ich habe auch ein bisschen eine soziale Ader immer gehabt, ja, dann nimm ihn ich. Ob jetzt der, wo eine Idee gehabt hat, also, aber der war froh, dass er eine Stelle gehabt hat und ist auch Friseur geworden.
Das ist ja gleich zweierlei interessant, weil es hieß ja auch, dass der Laden damals schon genügend Umsatz gemacht hat, um so viele Lehrlinge aufnehmen zu können.
Ja, ich habe auch dann zwischendurch einmal, weil meine Kinder wollte ich auch wieder Arbeit geben und habe nebenbei noch 5 Geschäfte nacheinander eingerichtet.
Ach,
und so wollte ich immer, dass meine Kinder ein Geschäft nehmen, also Waldorf, das war das erste. Und so habe ich an jedem Kind eins zugemutet. Mhm. Aber die Dritte hat gleich gesagt, nein, ich will bei dir bleiben mit dem Mokka-Geschäft. Mhm. Das hat sich ganz so... Also, war auch dramatisch. Ne?
Ja.
Da habe ich die Geschäfte wieder abstoßen müssen mit guter Zeit und auch manche Meter und so. Aber das hat mir dann schon belastet, dass ich diese Geschäfte, die ich neu eingerichtet habe und auch gekauft habe, dass die dann nicht weitergemacht worden
sind. Ja.
Weißt du, das Oberaudorf haben wir aufgemacht am 1. April 1980. Da war ich 20 Jahre alt, nicht einmal 20 Jahre alt, und ich hatte 80.000 Mark Schulden.
Hattest du?
Ja, mit mir beide, du hast unterschrieben.
Das war
ja, ich hatte ja noch keinen Meister, aber die Geschäftslage war halt so gut. Und dann haben wir Anna Hess und Tochter aufgemacht. Weißt du das nicht mehr?
Ja, genau.
Aber ich habe unterschrieben, 80.000 Mark Schulden.
Boah, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich so viel Schulden hätte. Und Verantwortung für Mitarbeiter.
Und die Mitarbeiter waren alle älter wie ich. Also mit 20 Jahren als Grünschnabel stehe ich da drin, habe nur die Idee, wie man einen Laden macht.
Aber ich habe das so gemacht, also das ist der Kindliche, ich habe ja nichts gelernt. Und da muss ich sagen, ich habe immer die Einwohnerzahl genommen, die alten Leute die weggezählt, die ganz kleinen Kinder weggezählt, da sind wir so zu viel tausend überblieben und sagt, wenn wir da 20% kommen, dann haben wir ein Geschäft.
Und was wird heute noch gerechnet?
Echt?
Ja. Es gibt halt, also wenn man schaut, so und so viele Leute gibt es, so und so viele Einwohner, und das brauchst du, damit du existieren kannst.
Das habe ich nur, ich habe es ja nirgends gelernt, aber so habe ich mir das errechnet. Dann könnte es sein, dass wir gut bestehen. Ja. Also so war es dann auch mal. Sie hat ja meinen Sinn jetzt also toll gearbeitet. Ja. Das ist ja wirklich gut gewesen.
Und wenn ich noch mal aufrufe, es war ja so, früher ist Oberaudorf war ein Saisonbetrieb, also wenn da so Weihnachten oder Ostern waren, Oberaudorf ist ja ein Luftkurort, hat sehr viel Fremde gehabt, dann sind die immer, wenn Ferien waren, war bei uns immer Bomben los. Und die Leute haben ja einfach gewartet, die haben ja 2-3 Stunden gewartet, bis dran gekommen sind. Dann haben wir wieder angerufen in Rosenheim, wir brauchen Verstärkung, Hilfe, ich habe so viel Arbeit, muss jemand kommen. Ja.
Ja.
Dann ist gute 2 Mitarbeiter ins Auto reingesetzt, ihr fahrt jetzt noch über Autos, da drin ist ja Arbeit.
Echt
ja,
jetzt? Ach, ja. Das ist ja witzig.
Das war die Feuerwehr.
Ja, es war wieder was anderes. Gell? Aber so war meine Rechenaufgabe. Es hat sich wirklich ausgesucht, was auch dann noch anschließend gekommen ist, dass das zum Vorteil für dich dann keine Schande war, weil das Haus dann abgerissen worden ist.
Ja, ich habe den Laden dann verkauft und war gerade noch so, wo man nur ein Geschäft hat verkaufen können. Also ich habe nicht das bekommen, was er wert wäre, weil ganz früher haben wir den Kundenstamm verkauft. Also so und so viele Kunden gehabt, das war der Umsatz, der da garantiert war, weil die waren ja da, wenn jeder Drittel wegrechnest, ja, die anderen bleiben da. Ja. Weil wo sonst nicht hingeht, es gab ja keinen anderen.
Ja.
Und den Kundenstamm hat man dann verkauft und das ging in Oberaudorf dann schon immer. Also das war dann 99, da konnten wir dann nur praktisch einen Obolus haben, für das, die Einrichtung halt ein bisschen, dass die halt was gezahlt hat. Und so.
Ja.
Ja, so ist es. Und dann war ich in Rosenheim, im großen Laden.
Ja, danke.
Ja. Das sind große Stiefel, in die wir, große Schuhe, in die wir folgen können, Sabina. Mhm. Sehr mit schön. Kinder alleine, kleine Kinder alleine großziehen, einen Meister machen und einen Laden übernehmen und mit 20 schon einen Laden übernehmen. Haben wir so ein bisschen, also ich finde es krass. Also,
ja, aber das war die Zeit, da hat man nicht drüber nachgedacht, da hat man keinen Plan gehabt, da hat man einfach gemacht.
Ja.
Also da gab es nicht so, ja, mit 20 finde ich einen Mann, mit 25 kriege ich Kinder, mit 30 mache ich das. Also ich habe nie einen Plan gehabt. Also nein, ich meine nicht.
Ja, dann machst du es ja doch richtig, München.
Ja. Also, ich glaube, man hat eine Idee, wie man sein Leben gestalten möchte. Und dem fügt man, und dem fügt man sich. Und ich finde, ich habe irgendwann mal erkannt, dass Probleme sind keine Probleme nicht. Das sind eigentlich Aufgaben, die man löst.
Mhm.
Und ab dem Zeitpunkt, glaube ich, habe ich mich ja leichter gelebt, weil es ist ja nicht so schwierig. Es gibt, für jede Aufgabe gibt es eine Lösung.
Ja.
Ja. Es ist nur im Moment, manchmal man schafft es nicht und dann schafft man es doch. Und wie beim Berg gehen, manchmal muss man halt, geht man direktissima lauf und blockt man sie und manchmal macht man einen Umweg und braucht ein bisschen länger. Ja. Also es ist gut, so wie es ist.
Ja.
Man sieht es ja leicht vor.
Ja.
Das ist gut geworden. Also das ist für mich, glaube ich, ein großes Geschenk. Ich gehe jetzt mit der Mutti. 5 Kinder, aus denen ich was geworden ist. Ich habe nur 2 Kinder, aber aus denen ist auch was geworden.
Was geworden, weil es auch ein Kunststück ist.
Ja, es ist ein Geschenk. Man kann ja nur den Weg aufzeigen, junge Menschen. Und was sie selber daraus machen, ist ja ihres. Du hast es ja dann nicht mehr in der Hand. Und da bin ich schon stolz, also dass uns das als Familienbetrieb, also auch mit meinem Mann an der Seite, dass uns das wirklich geglückt ist,
groß,
dass
groß
das so, ja. So, ja, so schön ist mit Familie.
Ja.
Also, meine Kinder brauchen mir nicht dankbar sein, ich muss eher dankbar sein, die 5 Kinder, weil mir keiner eine Schande gemacht hat.
Das ist auch
ja, schwierig. Die kann man nie brauchen, die Schande.
Ja.
Ja. Ja. So wird das weitergeführt.
Ja, so wird das weitergeführt.
Ja, aus 111 Jahren werden mehr. Schauen wir mal, was dann irgendwann mal unsere Kinder sagen.
Ja.
Was wir da machen.
Bleibt spannend.
Bleibt auf jeden Fall spannend. Vielen Dank. Also ich fand es jetzt sehr, sehr spannend.
Danke auch. Hat richtig Spaß gemacht mit euch so aus der, aus der Vergangenheit in die Zukunft zu schauen.
Ja.
Ja. Ja. Es ist, ja, es ist das Leben und ich finde, solange wir wirklich alle das so,
ja,
ja, so, solange wir uns nicht die Freude nehmen lassen, gell,
ja. Freude, ja, ist das Gebot,
ja, ja,
an der Arbeit.
Das ist ja so.
Weil ohne Arbeit kann eigentlich der Mensch fast nicht sein. Weil sonst, ja, hat er wieder Arbeit mit der Freizeit.
Da gibt es noch so ein schönes Sprichwort mit, wenn die Hobby zum Arbeit wird, dann ist es keine Arbeit mehr, sondern der Beruf.
Ah, habe ich auch noch nie gehört. Ja? Das finde ich auch schön.
Also ich hoffe, ich habe es jetzt richtig versprochen. Ja. Das sind nicht so mein Ding, aber dann, es ist so praktisch, wenn wirklich das Hobby zur Arbeit wird, dann ist es der Beruf.
Berufung für sehr.
Richtig.
Also ich finde es cool. Ja, vielen Dank. Dann schauen wir mal, wenn man das, ja, veröffentlicht. Ganz viel Bussis.
Ich auch.
Danke. Also die Hauptidee von dem, halt sagt man ja, Podcast dazu war, für mich, eine Kundin hat mir erzählt, sie hat das Elternhaus ausgeräumt, weil ihre Eltern verstorben sind, ist das Haus verkauft worden. Und dann hat sie von ihrer Großmutter Kassetten gefunden, die praktisch ihre Eltern, die Oma mal so interviewt haben und gesagt, das ist ja unglaublich, ich habe Sachen von meiner Oma erfahren, die hat gar nicht gewusst, dass das gibt. Und ich habe auch die Stimme gehört und das konnte ich jetzt auch meine Kinder hören. Und dann denke ich mir, das wäre für uns auch schön, wenn wir dich hören oder wir uns dann oder, ja, auch die Kinder weitergeben. Das ist einfach, finde ich, ein nettes Teil zum Anhören.
Was mich auch sehr stark betrifft, dass man meine Eltern nie fragen können, wie war das, bei Großvater oder so, das ist mir eigentlich sehr abgegangen, dass ich eine große Lücke habe. Freilich eine Cousine habe ich noch, die erklärt mir, ja, dein Großvater, der war so ein schöner Mann und der war richtig, hat auch viele Kinder gehabt und so. Ledige zur damaligen Zeit war wieder die Zeit anders. Und muss ich schon sagen, da heute recht nett hin, weil ich habe die Kinderzeit dort verbracht. Und meine Eltern haben sie, also heute sagt man, die haben sich gar nicht gekümmert, aber das war selbstverständlich, dass man da den weiten Weg gemacht hat, hat man kein Geld mehr gehabt, ist man zu Fuß gegangen und irre weit.
Nach Aschau bist du mal gegangen, gell? Oder wo bist du hin?
In Irschenberg.
In Irschenberg. In
Irschenberg, ja. Ein Radl fahren. Früher hat es ja ab der Heiligen Blut nur die Schotterstraße gegeben. Und das sind meine Erinnerungen, ja, die also unglaublich sind.
Ja.
Und heute ist völlig anders. Ne? Heute hast du eine breite Straße oder eine,
ja,
wunderbare Straße und dann
noch ein Auto.
Da könntest du barfuß laufen, da bist du aber barfuß laufen auf die Sterne.
Ja.
Das war schön. Naja, aber, ja, aber da kann ich gar nicht fragen, oder wo unser Tati her ist. Der hat ihn, ich habe das Zeugnis noch lauter 1 und 2 gehabt und haben 6 oder 7 Noten gehabt. Ne? Und war. Großeltern haben eine Tischlerei gehabt, aber der hat als erster weg müssen, weil es das nicht leisten haben können, die Kinder. Sind die zur Gefahr gekommen, ne? Und ja, dann hat er einrücken müssen, ist er zweimal die Weltkriege, ja, gewesen, so, das sind, aber man hat ihn gefragt, der Tati ist von Salzburg zu Fuß warm gegangen, ist,
ja, das ist der Tati war dein Vater. Das war das, der Daddy, das ist dann schon das englische Wort für der Tati, also der Daddy.
Aha. Ja, da hat der Tati gesagt, ja. Aha. Und er ist von Salzburg heimgegangen und der war ganz lieb, also den bin ich heute so verliebt, weil der so lieb war. Ich habe auch nichts gespürt oder was. Bei uns ist nicht gestritten worden in der Ehe, auch nicht auseinandersetzen, weil da hast du nur ein Thema gehen, kochen und arbeiten gehen und ist die im Bett oder ist die da und so, das war völlig eine andere Art, gell? Und das Versorgen war anders, ne? Das war ganz, ganz anders.
Habt ihr nie geärgert, dass du hast dich nie mit dem Hess gestritten, gell?
Du hast dich mit deinem Mann nie gestritten? Mit meinem Vater?
Nein. Unser Tate und Mama haben überhaupt nicht gestritten. Als Kinder haben wir nie Auseinandersetzung gehabt. Da hat es gegeben. Wir waren bestimmt schöne Kinder im Land draußen.
Wie viele Kinder wart ihr?
Wir waren 5. Ja. 5 Kinder.
Und du warst die wievielte?
Ich war die dritte. Die dritte.
Mhm. Wer sind älter, die?
Der Peppi ist gestorben. Der Peppi schon und die Wette ist dann
die 2
Jahre älter. Dann kommen die anderen 2. Aber am Land draußen, das ist, mein Gott, da hat man Äpfel aufgelappt und dann hat sogar der die Äpfel gestohlen und so, das war halt eine ganz andere Sache, gell? Aber ich habe schon auch viel angestellt, du musst wissen.
Was hast du denn angestellt?
Ich weiß, aber das freut mich, jetzt freut es mich erst, dass ich meine Schwester eben, die hat einmal damals eine Uhr angerichtet gehabt und da wollte sie einen Apfel haben und da haben wir doch einen Herd gehabt, wo wir selber eingeschürt haben. Mhm. Und dann habe ich den Apfel immer weiter raufgehört, dann ist ein Stuhl raufgestiegen und dann ist er auf den Tisch raufgestiegen und dann ist er drauf und dann ist er auf den Herd Nein, hat es gemacht, hat sie. Haben wir von der Karte, dass einem, wie es heute Engländer noch fahren, so hohe Wolken abgeschmiert haben. Und dann habe ich natürlich aufpassen müssen. Ne? Dann hab ich, haben wir jetzt, da bärstern wir sowas auch nicht, muss noch mal schauen. Dann habe ich die über den Kram runtergeschmissen, weil ich wieder aufpassen habe müssen.
So, da wir auf die kleinen Kinder aufpassen müssen, und das war früher halt so ein Kinderwagen mit natürlich nichts mit, Federung oder so, das war das so eine Schäse. Und dann war die drin, und warst du narrisch, und dann hat sie.
Aber ich habe geschaut, ich habe und heute freut mich, dass es macht. Ich habe ja leider nicht sagen können, weil ich mich nicht mehr trifft. Ja, das habe ich wirklich gemacht. Weil es mir auf die Nerven gegangen ist.
Ja, das kann, da kann ich auch mitreden. Ich habe auch mit meiner kleinen Schwester mitzählen müssen. Das habe ich auch nicht mehr.
Hast du
das
auch machen müssen?
Habe ich auch machen müssen.
Nein, das kann ich nicht.
Mein, solche Eltern, gell?
Ja, als war das ein ganz normal.
Ja, ich lasse jetzt einfach weiter. Wir quatschen jetzt einfach.
Ja.
Aber jetzt muss ich was anderes sagen. Da habe ich mir eine Liste einfallen lassen. Immer wieder. Bei drei Kindern, die waren da zuerst einmal zu dritt und dann war halt in Eising um ein Weinfest, da sind auch schon dann 11 Jahre war, 12 Jahre oder 13 Jahre.
Dann waren die auf dem Weinfest?
Ja, Weinfest, ja, es war ja im Sommer, war es ja bis 10 Jahre auf Nacht hell, ne? Ja, sie dürfen bis um 9 Uhr bleiben und so. Und dann habe ich gesagt, sag Petra, wenn du, die müssen um 8 oder 9 Uhr daheim sein, 9 Uhr daheim sein, sonst habe ich dich. Nicht die, sondern dich. Jetzt hat die schon mal Zupfer gekommen, ich muss daheim und ich krieg so einen Schläger.
Die Jüngste.
Lass du das sein?
Was, die Jüngste hat Schläger gekriegt?
Ja, die Jüngste war praktisch
schon so wach. Schau, was die
Hand geht. Hat dann immer, jetzt müssen wir heimgehen, weil die hat Angst gehabt, der Schläger gekriegt und
ja. Wir
waren, wir hätten beide ja sowieso nicht vorgekommen.
Ja.
Das war doch raffiniert. Heute weiß ich, dass es raffiniert war. War natürlich nicht ganz so gut, was ich gemacht habe.
Ich finde es ganz pädagogisch wertvoll dabei.
Ich habe auch was Gutes gehabt. Wenn man Schokolade gekriegt hat, irgendwie die Kinder, dann habe ich gesagt, die Älteste braucht nichts hätten, weil wir denen das gleich zusammen so, das haben sie auch gemacht. Die waren sowieso, ne? Hat es alles gesagt, obwohl das so dünn war, unterernährt. Also, wenn sie sagen, Renate, muss man Schokolade geben? Nein, habe ich gesagt, du kannst selber entscheiden, ob es einen hergibt oder nicht. Da war ich auch wieder gerecht. Mhm. Weil, wenn denen das gleich zusammen ist und sie hat noch einen, dann ist das ist schwierig. Wenn du allein immer Ja und Nein sagen musst. Ja. Das ist eigentlich.
Also fünf Kinder alleine ziehen, ist schon extrem. Fünf Kinder alleinerziehende.
Ja, es ist so, weil man heute also hört, was so viele erzählen, da haben sie mit einem so geschehen, aber es ist heute so, dass es trotzdem Verbote geben muss. Weil ja. Kommen die Leute viel besser zurecht.
Ja, einfach Richtlinien denken wir, wenn man halt weiß, was zu machen ist, dann.
Ja.
Man versucht ja sowieso, die ein bisschen auszudienen immer. Aber ich sage, wie ohne Leitplanken.
Ja, es ist ein Kunststück, gell? So ein Kinder abzählt, dass so einfach so. Ob er gerecht ist oder da bist du bestimmt ungerecht als Mutter. Ne? Da ist ein
bist sowieso.
Ja, das Kind ist das Kind, nicht richtig. Nee. Das ist klar.
Gibt es eine gute Oma, weil der Auge so tränt?
Ja, jetzt tränen es, gell? Mhm.
Aber
jetzt war nicht.
Das war jetzt die Frage. Aber warum war die Yvonne unterernährt? Hat es nicht genug zum Essen gehabt?
Wie?
Habt ihr nicht genug zu essen gehabt oder war die Yvonne einfach bloß dünn?
Die Petra und die Yvonne, die waren zu dünn. Die Petra
die waren zu dünn, die haben extra was kaufen müssen.
Malzbier haben die immer gekriegt. Malzbier, damit die ein bisschen
Gewicht aufnehmen. Ja, der Kisten Malzbier kriegt, das ein bisschen dicker wird.
Aber
und wir wenn haben die alles haben wollten, dann haben gesagt, du brauchst dann eine Katze geben.
Dann haben sie einen guten Stoffwechsel gehabt.
Oder?
Die waren halt einfach in der Wachstumsphase und waren halt einfach dünn. Wenn sie jetzt,
Mensch, aber es gab schon genug zu essen. Ich meine, es hat berechtigt.
Wir haben immer genügend zum Essen gehabt. gehabt. Bei uns ist ja immer gekocht worden. Also wir haben ja Haushälterin gehabt, bei uns ist ja immer gekocht worden.
Vor allem sehr üppig, aber gell, Bohnensuppen und
wahrscheinlich für fünf so. Kinder gut gekocht. Meine, früher haben wir halt einfach auch viel Mehlspeisen gemacht. Ja, da hat man, ja. Also ich kann mich noch erinnern, du hast ja gesagt, mit 150 Mark Wochengeld musste der ganze Haushalt geschmissen werden. Da war ich aber dann schon 12 Jahre alt. Also ich meine, ja, das war dann schon ja. 72. Wo man dann sagt, ja, ja. Und da, mein, waren, wir waren ja 8 Personen mit der Haushälterin dann. Ja. Also mein Vater, die Mutter, 5 Kinder, und dann, die haben alle gegessen. Und bei uns ist
ja, leider noch gegessen worden. Also, man kommt da halt auch aus, wenn du kochst.
Bei uns ist du kochst dann, also was immer einen Zentner Kartoffeln geben, dann ja. haben wir einen Mehltopf gehabt, der war so ein richtiges Holzding, ja. da war das Mehl ja. drin.
Ja.
Das ist immer gekocht worden. Das hat es gar nicht gegeben. Und, war gar nicht anders gegangen. Und wenn es bloß ein Christmas war, oft noch.
Ja, genau. Und dann hat der Papa, der hat da angefangen, weil er steht ist und so, und dann hat er gesagt, der möchte ein Christmas haben.
Er hat einfach zu stehen gegessen und jetzt einen Christmas
gekriegt. Ja, das war früher einfach so. Das war...
Mach da Ramazzotti.
Danke.
Ich
mag keine Ramazzotti.
Gib dir eine Flasche Wein mit, was in der eine hat von dir, die schenke ich nicht weiter, gib ich dir. Okay. Das verreicht mir der. Das ist so schon 2 Jahre.
Ja. Aber das machen wir aus, oder?
Ja, ja. Und das tut das die letzte...